Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. 10 Spiele haben wir mittlerweile rum. Manche 9, manche 11, aber so, ne? Schnitt stimmt. Und da lassen sich natürlich die ein oder anderen Tendenzen, die eine oder andere Tendenz, ablesen, herleiten, sich einbilden. Wer wäre da besser geeignet, als alles durchzusprechen, also beziehungsweise eigentlich vor allem bei 4 Teams durchzusprechen, aber von 4 Teams auf jeden Fall alles durchzusprechen, als der in jeder Lebenslage untendenziöse.
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir loslegen, also in der Überschrift steht es ja eh schon, ne, heute Sixers auf jeden Fall. Und der Hallen-DJ der Sixers, der streut ja hin und wieder ganz gern mal einen Beat ein, wenn es nicht gerade dieses wunderschöne Echo ist. Joel Embiid, ne? Aber dann so hin und wieder kommt auch ein Beat und da bin ich eben über Breaker Breaker von GZA gestolpert, also nicht gestolpert, ich habe mich ehrlich gesagt sehr gefreut. Der Beat ist nämlich von dem Album Beneath the Surface, was das erste GZA-Album war, was ich damals gekauft hatte und auch wirklich so auf dem Schirm hatte. Und ich meine, mittlerweile ist ja Liquid Souls ist ja das große, das bekannteste, das, man möchte fast sagen, Meisterwerk. Und trotzdem hat Beneath the Surface irgendwie so einen Platz in meinem Herzen und ich habe mich mega gefreut, ist auch auf Dauerschleife gelaufen oder läuft es auf Dauerschleife seit 2 Tagen jetzt und jetzt deshalb wollte ich dich fragen, auch als großen Freund des Sprechgesangs, ob du ähnlich was hast, so was ähnliches hast, so Alben, die jetzt nicht den ganz große, die ganz große Aufmerksamkeit haben, aber bei denen du dich halt immer freust, wenn du sie mal hörst oder wenn du irgendwie so über sie stolperst.
Ja, also ganz viele, glaube ich, aber also eins, was ich jetzt gerade im Kopf habe, weil ich es einfach die letzten Tage mal wieder rauf und runter gehört habe, weil ich irgendwie drauf gekommen ist, ist Black Mafia Live von Above the Law. Also das ist so eine Gruppe, die ich eh immer sehr gerne und viel gehört habe, aber eigentlich mehr so die anderen Alben von denen. Und das war halt eins, was ich nie zu Hause hatte. Also die anderen habe ich hier auch noch als CDs rumstehen. Und ein Problem ist halt auch, dass ansonsten ist, glaube ich, deren gesamter Katalog auf Spotify und so, aber das halt nicht. Und das ist immer einigermaßen frustrierend. Und deswegen ist das so in meiner normalen Rotation dann irgendwie nicht so richtig drin. Ja. Und von Zeit zu Zeit denke ich aber, ich muss das mal wieder hören. Oder ich werde irgendwie, oder ich höre halt irgendwas von Above the Law und denke dann, ja, was ist eigentlich mit Black Mafia Live? Irgendwie, das habe ich immer noch zu wenig gehört, gefühlt von denen. Und dann mache ich die YouTube-Maschine an. Ne? Oh, da gibt es natürlich das gesamte Album, da kann man sich das anhören. Und das habe ich jetzt die letzten Tage einfach rauf und runter gemacht. Und es ist verdammt schön. Also, das ist so für die Real Throughsers, für die Leute, deren drittes Auge immer an ist oder beziehungsweise immer auf ist, was den G-Funk angeht, ist das quasi so die Geburtsstunde des G-Funks, dieses Album. Und die Geschichte ist irgendwie so, dass, also die waren früher alle ja noch bei Ruthless Records mit NWA und so, also da hat Above the Law halt auch mit produziert und die haben zu der Zeit da dann halt ihr Album aufgenommen, als NWA auch deren letztes Album aufgenommen hat. Und irgendwie bei einem Videoshoot wurde dann Dr. Dre mit dem fertigen Produkt Black Mafia Live konfrontiert. So ist die Geschichte. Also das haben sie dem vorgespielt und er fand das geil. Er hat gesagt, oh, G-Funk, richtig, richtig nice Idee. Hey, ihr macht ja angenehme Mucke. Und dann ist Dr. Dre ja irgendwann im Streit da weggegangen von Ruthless Records, weil er sich ja, wie wir alle aus Straight Outta Compton und so wissen, mit Eazy-E nicht mehr so ganz grün war und sein eigenes Ding machen wollte. Und hat dann, also es kam dann dazu, dass sie irgendwie dieses Album halt erstmal nicht veröffentlichen konnten. Und das hat dann ganz lange gedauert, bis 93 letztendlich. Und in der Zwischenzeit hat Dr. Dre halt The Chronic rausgebracht, was ja quasi so die Bibel des G-Funks so mehr oder weniger ist und auch so die Geburtsstunde. Und wo halt, also wenn man sich die beiden Alben dann mal so anhört, da sind halt mehrere Lieder drauf, die dann exakt so klingen wie welche auf Black Mafia Live und umgekehrt. Okay, krass. Und die Leute, wie gesagt, deren drittes Auge auf ist, wissen, Above the Law waren zuerst dran. Aber sind natürlich nicht ganz so berühmt geworden damit wie Dr.
Nicht ganz.
Ja. Nicht ganz. Aber das Album ist trotzdem unfassbar geil. Also,
muss ich mal anhören.
Selbst wenn man sich nicht an diesen Streitereien beteiligen möchte, kann ich nur sehr empfehlen, das zu hören. Aber ich habe noch eine andere. Also bevor wir loslegen mit dem, worüber wir hier eigentlich reden müssen. Hast du die gestrige Nachricht zum Thema Outkast mitbekommen?
Nein.
Warst du oder bist du ein Outkast-Freund so allgemein?
Es ist witzig, weil ich habe letztens tatsächlich Zufälle heute, unfassbar. Ich habe letztens über Outkast nachgedacht und Outkast ist so eine Band, die ich gerne noch lieber mögen würde. Ich mag sie, also gerade so die alten Sachen, so Criminal und AT Aliens und so, mag ich mega gern. Aber gerade so diese Ich habe immer so das Gefühl, es ist halt, es ist geile Mucke, aber es zündet bei mir nicht so 100%. Es ist also gerade die neueren Sachen sind bei mir, also was heißt die neueren, so die 2000er Sachen sind mir manchmal so ein bisschen zu hektisch, auch wenn ich es irgendwie ganz geil finde. Aber weißt du, ich denke so, okay, Outkast, die sind sau cool, sau gut und ich fände's aber gern selber noch ein bisschen besser oder will mir noch so ein bisschen, würde es gerne noch ein bisschen lieber hören.
Aber, okay, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also so die, mir geht's auch ein bisschen so, dass ich eigentlich auf die ersten drei Alben, die sie gemacht habe, lasse ich wenig kommen. Die sind, finde ich, ziemlich nah an der Perfektion und also insgesamt ist deren Katalog auch echt gut, aber es wurde mir irgendwann auch ein bisschen viel, bisschen abgedreht und also, ich meine, Big Boy ist sich ja immer treu geblieben, der ist immer ein Rapper geblieben und bei Andre 3000 ist halt irgendwann, naja, sagen wir mal, hat er andere kreative Ideen teilweise, was ja auch ein bisschen dazu geführt hat, dass sie dann irgendwann aufgehört haben, zusammen Musik zu machen. Das Ding ist, bei Big Boy, der hat ja über die letzten Jahre halt auch noch Musik aufgenommen, hat halt mehrere Alben rausgebracht, es ist halt alles irgendwie nicht mehr ganz so präsent, nicht mehr ganz so groß und Andre 3000 ist halt alle drei Jahre gefühlt ist er mal irgendwo auf einem Feature zu hören und alle Leute sind, oh, das ist immer noch der beste Rapper, unfassbar, das, die Wortspiele, unglaublich, ne? Der Flow, der ist immer noch ein Genie, wann kommt endlich ein Album, ne? Und alle sind immer sofort, weil der hat ja noch nie ein Album rausgebracht und er hat einfach seit, ich weiß gar nicht, Idlewild oder so kam 2007 oder so raus, ist halt ewig her und hat seitdem, glaube ich, kein Projekt mehr so richtig rausgebracht. Gestern hat er bekannt gegeben, dass ein Album rauskommt.
Jetzt. Ah, was?
Und das ist aber nicht das Ganze daran. Sondern es ist kein Rap-Album, sondern er spielt da drauf Flöte.
Okay.
Ich habe gestern kurz überlegt, ob wir im April sind, aber dann dachte ich mir, nein, es ist ja Andre 3000. Von daher macht es schon irgendwie Sinn.
Interessant.
Ist halt ein kreativer Kopf, ein freier Vogel, der nicht in einem Käfig bleiben will. Was ich respektiere. Also ich werde es mir auch anhören. Ist
cool, ja.
Aber ich weiß, irgendwie musste ich schon ziemlich drüber lachen, wenn man so bedenkt, dass das irgendwie wahrscheinlich so der profilierteste Rapper ever ist, der kein eigenes Solo-Album hat. Mhm. Also, ich meine, Outkast war ja auch mit die berühmteste Band, die es im Rap gegeben hat, ne? Mit die erfolgreichste.
Ja.
Und der hat halt unfassbar viele Leute, die eigentlich immer so ewig darauf gewartet haben. Wann haut der endlich mal ein Album raus? Jetzt, ja, da habt ihr mein Album. Ich flöte.
Geil. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber vielleicht macht das so ein bisschen wie, also es gibt ja so ein paar MCs, die, wenn du sie, also jedes Mal, wenn sie featuren oder wenn sie ja Teil einer Gruppe sind, du findest sie mega geil und sagst, okay, von dem würde ich gerne mehr hören. Bei mir sind immer so zum Beispiel bei Charlie Tuna, einfach weil ich die Stimme halt und den Flow halt so geil finde.
Oder du sagst jetzt Method Man.
Wäre der nächste gewesen, Method Man. Das sind so zwei, ich finde, egal wo die featuren, also Method Man vielleicht mit seinem Flow und mit dieser Leichtigkeit, mit der er einfach vor sich hin rappt, vielleicht noch ein bisschen krass, aber dann Solo ist es dann manchmal gar nicht, also dann weiß ich nicht, dann müssen halt die Beats müssen ja auch noch passen und Method Man zum Beispiel, also jetzt der Bogen zu GZA auch, war mir dann halt so, die Solo-Alben war mir halt oft dann zu dunkel irgendwie, also so TKL, also waren schon geile Tracks drauf, aber halt so ein bisschen zu dunkel, also das ist ja alles persönlich persönlicher Geschmack bei Musik und bei Charlie Tuna auch, weiß nicht, die Beats haben mich halt auch nie so geil gepackt, so, und dann vielleicht ist bei Andre ist es dann halt auch so, ich meine, du hast vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es kein Solo-Album gab, weil Method Man ist natürlich als Feature-Meister sensationell.
Ja, Method Man ist, der kann auch auf einem Wu-Tang-Album, da kann er dann so als Teil des Kollektivs so einer der besten ever sein, aber ich finde auch, dass der kein einziges Album hat, was richtig gut ist.
Ghostface dafür?
Ghostface, also geile Klientel habe ich in letzter Zeit verdammt viel gehört. Das ist kreativer, geiler Scheiß.
Absolut, und das ist genau, ich meine, das große Ding bei Ghostface ist ja auch oft auch Iron Man, so ein bisschen, und Supreme Clientel finde ich, von Anfang bis Ende, oder, also mein Favorit, ist Wu-Banger 101, ich finde den Beat so, also, da fängt ja auch GZA an, und den Beat finde ich einfach so geil, weil er einfach so, er treibt so schön vor sich her alles die ganze Zeit.
Ja, aber ich finde, das Album geht auch schon so los, so mit Nutmeg, ist ein total kreativer, interessanter Beat, und One kommt ja, glaube ich, auch direkt danach. Das ist,
Es kommt eine nach dem anderen. Ja, genau. Basketball. Wir wollten ja heute über Basketball sprechen, wir probieren.
Wer ist der Ghostface-Killer der NBA?
Was würdest du Ghostface Killer bezeichnen?
Weiß ich auch nicht.
Okay.
Keine Ahnung. Ich habe nur versucht, hier bei der Überleitung zu helfen. Ich sehe, es hat nicht geklappt.
Ich wollte den harten Cut machen. Nein, wir wollen ja heute eigentlich so ein bisschen so ein neues Format halb ausprobieren. So hot, so not, haben wir mal so gesagt. Wir schauen uns zwei Teams an, bei denen es momentan richtig gut läuft. Zwei, bei denen es durchwachsen bis gar nicht gut läuft. Also wir haben uns für die Sixers entschieden, für die Rockets, weil da läuft es bis jetzt gut, auch wenn die Sixers jetzt vergangene Nacht gegen unseren Freund Tyrese Halliburton und die Pacers verloren haben. Und auf der anderen Seite die Clippers und die Lakers, wobei die Lakers, müssen wir auch dazu sagen, ist so ein bisschen so ein Gesamtbild der Saison, weil die letzten drei Spiele haben sie gewonnen. Gut, jetzt letzte Nacht gegen Memphis, da gewinnt gerade jeder. Ole ist passende
T-Shirt. Clippers.
Außer die Clippers, genau. Ole ist passende T-Shirt auch dazu mit die Grizzlies. Aber genau, da werden wir genauer schauen. Jetzt ist allerdings das kleine Problem, dass wir zuerst und nicht meine Idee, nicht auf meinem Mist gewachsen, überhaupt, ich kann da eigentlich gar nichts dafür. Wir müssen über die Chicago Bulls sprechen. Weil die Basketballwelt, die amerikanische Basketballwelt spricht über die Chicago Bulls. Also ich habe, Brian Windhorst hat sogar eine Episode, da sind sie Headliner. Shams, große Nachricht gestern. Es ist unfassbar, man denkt tatsächlich über den Trade von Zach LaVine nach. Und Zach LaVine scheint der Sache auch offen gegenüber zu stehen. Also beide Parteien, beide Seiten offensichtlich überlegen, ergibt das noch so viel Sinn? Und dann, Shams sprach dann auch davon, dass sich da so ein Schneeballeffekt dann irgendwie auftun könnte, dass man dann sagt, ja gut, DeMar, ne, wenn der Zach weg ist, das Vertragsverlängerung, weiß ich nicht, ob das noch so sinnvoll ist, dann gucken wir vielleicht auch nach dem Trade. Und vielleicht, Uli, ich habe es ja schon geschrieben und habe schon gesagt, vielleicht hat Arthur Scani sowas auch unter Decknamen im letzten Mailbag am Freitag eine Frage gestellt und hat dann seine Antwort bekommen und deswegen geht's jetzt los.
Ne? Du meinst AK-47 Bulle war vielleicht Scani sowas?
Genau. Der wollte nämlich wissen, was ich machen würde. Ne? Ganz kurz vielleicht so, um einzuschmeißen, Mailbag, fragt ihr euch vielleicht patreon.com/korbiger-podcast und korbiger mit? Richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dann eben extra Content momentan, weil es gab erst Teil 1, Teil 2 folgt, in Form von Mailbags. Da sprachen wir über die Bulls. Und jetzt geht's hier weiter. Genau, wie gesagt, die Meldung kam von Shams, dass man überlegt, Zach LaVine zu traden. Interessante Sache. Vor allem interessiert sein sollen die Lakers, Heat und Sixers. Da muss ich sagen, ich habe am Freitag ja so mein Gedankenexperiment so ein bisschen dargelegt. Ich weiß nicht genau, wer jetzt genau kommen soll, aber dass ich sowas probieren würde wie Quickly zum Beispiel, plus Picks von den Knicks. Ich weiß nicht, wie interessiert die Knicks sind.
Vor allem, wenn sie dafür noch Picks zusätzlich abgeben müssten, das sehe ich jetzt nicht.
Naja, ich meine, ich glaube, ich sehe Zach LaVine etwas positiver als man ihn vielleicht sehen müsste. Ich denke mal, vielleicht siehst du ihn etwas negativer.
Oder realistischer.
Das ist ja oft der Trugschluss, den man auferlegt, dass man sagt, negativ gleich realistisch.
Okay.
Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube auch nicht, dass dieses ganz große Ding zurückkommt. Aber wenn du sagst, Quickly, auslaufender Vertrag, talentiert, schlechte Playoffs, trotzdem schon verbessert, aber du weißt nicht zu 100%, du weißt nicht genau, wie es aussieht. LaVine, langfristig unter Vertrag, kannst natürlich fragen, willst du ihn langfristig unter Vertrag haben, aber zumindest gibt es Szenarien, in denen Zach LaVine sehr, sehr gut funktioniert, ein sehr, sehr effektiver Scorer sein kann. Wenn du ihm das irgendwie an die Seite stellen kannst, ja, dann ist es schon, kann es schon ein sehr, sehr guter Teil deiner Mannschaft werden, keine Ahnung.
Ich sehe es für die Knicks nicht. Also ich nur in dem Fall nur ganz deutlich aus der Hinsicht, dass ich glaube, wenn die Knicks sich jetzt eine Big Three machen mit Randall, Brunson und LaVine, dann nehmen sie sich ja nur genau das Problem, was die Bulls gerade haben und machen das dann bei sich und geben dafür dann neben RJ Barrett ihren interessantesten jungen Spieler dafür ab. Also dass die alten Knicks hätten das, glaube ich, gemacht. Die neuen Knicks, weiß ich nicht, warum sie das machen würden, um dann ein Team zu haben, was halt nicht so signifikant besser wird oder beziehungsweise gut genug wird, um dann wirklich oben irgendwie gefährlich zu sein.
Die Frage ist, ob du es in einem Vakuum betrachten kannst oder ob das halt, also wie gesagt, ich gehe auch nicht davon aus, dass das zu 100% funktioniert oder funktionieren muss oder dass Zach LaVine der Spieler ist, den die Knicks haben wollen. Mir ging es eher darum, okay, das wäre jetzt was ich versuchen würde an Bulls Stelle, ob man da vielleicht irgendwas hinbekommt. Und ob dann Randall langfristig Teil der Planungen sein kann, klar, da muss man auch einen Trade-Partner finden, ist bei Randall sicherlich auch nicht so leicht, aber so, genau, das wäre jetzt irgendwie was. Aber wenn wir jetzt mal die Teams nehmen, die jetzt so groß in der Verlosung sind, Sixers, also über die Sixers werden wir ja gleich noch sprechen, Lakers, Heat, Was hältst du, für wen hältst du es für die beste Idee? Was glaubst du, kommt zurück, kann zurückkommen? Ich mach halt niemand an, muss ich gestehen. Entschuldigung, die da so.
Also, eigentlich so sportlich würde ich ihn am ehesten bei den Lakers sehen. Also, dass er da am meisten weiterhelfen würde. Aber da ist halt so ein bisschen die Frage, was wollen sie dafür abgeben und ist da was
Reeves?
Interessant genug für die Bulls. Also Reeves würde man aus Bulls-Sicht natürlich haben wollen, aber ich weiß nicht, warum die Lakers das machen würden, nur weil der jetzt einen etwas enttäuschenden Saisonstart hatte. Das hatte er, also das ist definitiv der Fall, aber der hat einen viel besseren Vertrag, den er ja auch jetzt gerade erst unterschrieben hat, der also für eine Weile gilt. Das ist deutlich günstiger und halt auch jemand, der eigentlich auch sogar schon in den Playoffs gezeigt hat, dass er mit den anderen beiden zusammenspielen kann. Bei Zach LaVine glaube ich, dass er offensiv auch mit denen zusammenspielen kann. So, da würde ich mir jetzt nicht die Riesensorgen drum machen, was das angeht, aber es ist halt schon ein krasses Investment. Bei den Lakers ist halt so ein bisschen die Frage, wollen sie oder denken sie, dass sie, wenn sie für so einen weiteren All-Star traden und das ist in dem Fall LaVine ist, dass sie dann ihr Ceiling für diese Saison hoch genug nach oben schrauben, dass es sich lohnt, weil sie natürlich wissen, die Uhr läuft ab mit LeBron, das geht nicht mehr so lange, dann könnte ich mir das schon vorstellen, aber ich könnte mir gleichzeitig auch vorstellen, dass es halt eher die D'Angelo Russell, Rui Hachimura plus ein Pick Pupu-Blätter gibt. Und auch das könnten sie jetzt im Moment, glaube ich, noch gar nicht anbieten, sondern halt erst, wenn der Vertrag schon, es war entweder Mitte Dezember oder Mitte Januar. Ich glaube, ab Mitte Dezember könnten sie das anbieten.
Ja.
Übrigens, nur ganz kurz abgesehen davon, ich bin auch noch überhaupt gar nicht davon überzeugt, dass die Bulls den in dieser Saison wirklich traden. Aber das werden wir dann sehen. So wie die ganzen Sachen da jetzt formuliert sind, wie vorsichtig das alles klingt, kann das für mich auch gut sein. Erstmal, also wir wissen ja noch nicht, und wir wollen auch klarstellen, wir lieben unsere Spieler, aber es würde uns nur mal ganz rein theoretisch interessieren, was andere Leute vielleicht dafür abgeben würden. Und dazu muss wir lieben unsere Spieler. Wir können uns auch sehr gut vorstellen, weiterzumachen.
Ich meine, man muss schon auch sagen, Chicago, also die Bulls sind so ein bisschen das Wien der NBA, da passiert alles irgendwie 10 Jahre später. Aber ich glaube, so langsam kann man ihnen auch nicht mehr, nimmt man ihnen, glaube ich, auch nicht mehr ab, dass sie mit dem Kern so zu 100% zufrieden sind und eigentlich wirklich vielleicht ein, zwei Spiele davon entfernt sind, wirklich um die Finals mitzuspielen.
Und was, wenn sie jetzt 3 Spiele in Folge gewinnen?
Dann wartet schon die nächste 3 bis 8 Spiele Niederlagenserie um die Ecke. Also das ist so. Das
ja, also ich sehe das auch so. Die Frage ist, wie sehen Sie das?
Ich glaube, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man da wirklich mittlerweile, dass man immer noch an dem Punkt ist, an dem man sagt, ja, das wird schon irgendwann. Weil es geht ja nicht nur darum, dass sie nicht die Spiele nicht gewinnen oder nicht genügend Spiele gewinnen. Es geht ja auch darum, dass dieses 3-Man-Lineup mit ihren 3 Stars, mit Vucevic, LaVine und DeRozan, halt einfach ein negatives Net-Rating hat. Und das ist halt, also, und zwar so deutlich, dass es eigentlich, es passt einfach nicht. Also es muss mittlerweile einfach offensichtlich sein, dass es nicht passt. Und ich glaube LaVine ist ja auch bei Clutch, also Shams ist ja auch bei Clutch, das heißt, LaVine, die Vibes sind jetzt auch nicht so richtig geil. Ich weiß ja, keine Ahnung, wir haben ja über dieses Player-Only-Meeting nach dem ersten Spiel gesprochen schon. Und ich glaube schon, dass diese Saison was passiert. Weil, also auch mit LaVine, weil ewig lang, was willst du es ewig lang rauszögern? LaVine kriegt auch nicht mehr Bock, dann noch weiter zu spielen für dieses Team. Es ist dann, du bist nicht auf dem Höhepunkt, aber keine Ahnung. Ich meine, ich habe übrigens Reeves deshalb auch nicht ernst gemeint. Ich weiß nicht, klar, vielleicht kannst du dir einbilden, dass dein Ceiling steigt, dass du vielleicht, ich weiß nicht, wenn du sagst, Reeves, ein Problem ist ja auch, dass man, in Anführungszeichen, dass man ihn sich defensiv rauspicken kann oder gegnerische Offenses. Bei LaVine ist ja so, diesem 1 gegen 1 rauspicken ist bei ihm ja gar nicht unbedingt so ein, also was halt nicht so, da ist das gar nicht so das Problem, die One-on-One-Defense, sondern es ist halt eher so dieses Team-Defense-Ding, da hast du dann vielleicht Davis, der es dann besser ausbügeln kann als Vucevic. Ob man sich das so einreden kann, also ich glaube nicht, dass es passiert, wie gesagt, ich glaube es nicht, deswegen, ich habe auf andere Teams gehofft, ich habe einfach, bei mir ist mittlerweile das Ding, ich hoffe, ich habe einfach nur Bock, deswegen auch jemand wie Quickly auf irgendwie so ein junges, aufregendes Team, wo du einfach dir so ein bisschen einreden kannst, dass da was geht, oder zumindest ist es halt dann, irgendwie macht es irgendwie Spaß, irgendwie zuzuschauen. Es ist irgendwie, es passiert was und nicht so dieses, also ich gucke auch echt sehr wenig gerade, muss ich echt gestehen, weil es einfach keinen Spaß macht. Also es ist einfach so, was soll das?
Ja, andere Teams, die man sich angucken kann. Die,
richtig.
Also beispielsweise die beiden Tyreses. Wie komisch ist das eigentlich, dass deine beiden, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, deine beiden Lieblingsspieler in der NBA den gleichen Vornamen haben. und dass Chicago beide hätte draften können.
Ja. Bei dem einen Tyrese bin ich ja nicht böse, haben sie ja Patrick Williams gedraftet. Naja.
Waren beide der gleiche Jahrgang, oder nicht?
Stimmt, es war der gleiche Jahrgang, ja. Richtig. Ja. Die sind beide, also ich finde, sie beide sind beide schon, ich meine, der eine teilt ja quasi auch noch meinen Nachnamen. Also sein Nachname mit meinem Vornamen, Entschuldigung. So.
Ist eigentlich identisch, ja.
Eigentlich, ne? Ja, doch, früher beim im englischsprachigen Raum war es früher oft Maxi bei mir. Also so.
Naja, okay. Ja.
Siehst du? Hier auch so ein bisschen Schwank aus meiner Jugend. Ja, hätten sie draften können. Wäre cool. Ich hätte gern so einen Spieler in der Richtung. Muss keiner von den beiden sein, wird auch keiner von den beiden, aber irgendwie sowas.
Wir müssen den Markt sondieren nach anderen Leuten, die Tyrese heißen.
Ja, genau.
Die bringen gute Vibes.
Ja. Jalen wäre einfacher mittlerweile. Gibt's mehr in der NBA.
Das stimmt.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen, ich bin desillusioniert. Ich bin jetzt irgendwie ganz froh, dass es so aussieht, als wolle man dann irgendwie doch mal die Geschichte angehen, weil es ist irgendwie so, wie gesagt, so einfach so eine Riesensackgasse. Und ich glaube schon, dass für Levine, du bekommst keinen Star zurück, glaube ich nicht. Aber du könntest vielleicht einen interessanten jungen Spieler zurückbekommen und vielleicht einen First-Rounder oder so und dann mal gucken. Vielleicht geht auch ein bisschen mehr. Ja, am Ende ist es ja auch wurscht. Ich meine, jetzt wird viel spekuliert. Man weiß es nicht genau. Ich hoffe halt irgendwie, dass irgendein Team noch ums Eck kommt, das irgendwie interessant ist. Ganz kurz, hast du ein Team? Das wäre noch, fände ich jetzt noch interessant, wo du sagst, da würde Levine reinpassen und da käme vielleicht auch was Interessantes zurück. Hast du irgendwas so aus dem?
Die Kombination ist echt schwer zu finden, weil ich einfach auch nicht weiß, wie Teams so seinen Vertrag bewerten. Ob das halt als Krücke angesehen wird oder ob man trotzdem denkt, so, das lohnt sich, den jetzt zu holen, da wollen wir was für abgeben, weil der macht uns besser. Also ich komme da schon relativ schnell dann so bei Teams wie den Lakers an, die halt nicht ewig viel Spielraum haben, aber natürlich ein großes Interesse daran haben, aus dieser Saison und dieser Situation das Maximum herauszuholen. Da ist aber halt die Frage mit dem Gegenwert. Und das Problem sehe ich bei anderen Kandidaten schon auch. Also die Mavs haben ihren Move in der Art schon gemacht mit Kyrie. Die können nicht noch so jemanden reinholen, das macht einfach keinen Sinn. Phoenix hat auch seine Moves in der Hinsicht schon gemacht. So, deswegen finde ich es ansonsten ein bisschen schwer, weil es muss ja eigentlich ein Team sein, das eine gewisse Nähe zum Contender-Status hat und was abgeben kann und irgendwie auch einen gewissen Desperation-Mode hat. Den Desperation-Mode, den haben die Clippers, über die wir gleich sprechen werden, ja auch schon eingeleitet. Und insofern, Lakers, ja. Miami sehe ich zum Beispiel irgendwie, finde ich schon wieder ein bisschen unwahrscheinlicher. Also da wäre natürlich auch ein offensives Upgrade, aber Tyler Hero ist untouchable. Jaime Jaquez Junior ist sowieso untouchable. Geiler Zocker übrigens. Und dann ist es halt auch schon da irgendwie wieder relativ schnell, relativ schwierig. Ich hatte über die letzten Jahre immer mal an die Raptors gedacht. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob er aktuell dann so ein perfekter Fit für die Art von Offense ist. Aber trotzdem wären die Raptors für mich jetzt an sich schon auch noch ein Team, wo man vielleicht überlegen könnte, geben sie einen ihrer größeren Verträge ab, der ausläuft, und gucken, ob das mit Levine irgendwie passt. Aber wenn die halt sagen, eigentlich, wenn wir unsere Leute nicht behalten, dann geht's auch mehr darum, für den Sommer irgendwie Flexibilität zu erhalten, dann wird's halt wieder keinen Sinn ergeben, für Levine zu traden. Deswegen glaube ich, dass es erstmal kein ganz riesiger Markt ist, aber vielleicht vergisst man da auch noch jemanden.
Ich glaube halt, was man vielleicht noch abschließend bei Levine im richtigen Kontext, und den hat er halt bei den Bulls einfach nicht, ich glaube, den hat keiner bei den Bulls gerade, aber kann er deutlich wertvoller sein als das, was er jetzt macht. Und ich glaube nicht, dass er dieses Ding ist, der braucht den Ball in der Hand. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder drüber gesprochen, wie gut er eigentlich ist, so off the catch, und was er da eigentlich machen kann. Also er braucht den Ball nicht, um offensiv einen Impact zu haben, die permanent in der Hand. Das ist jetzt gerade per Design bei den Bulls, ist es jetzt gerade so. Und von daher bin ich gespannt. Ich meine, Orlando,
Das habe ich gerade gedacht, da würde er sportlich jetzt gerade den größten Unterschied machen. Ich meine, im Moment ist der beste Dreierschütze bei den Magic Paolo Banchero, was echt nicht sein sollte.
Nee.
Also ich meine, es ist gut für ihn, dass er da einen Fortschritt hat, aber es ist nicht gut für das Team. So, da würde er halt sportlich schon helfen, aber es ist halt so da die Frage, sehen Sie ihn halt dann als Teil des langfristigen Kerns? Haben Sie jetzt gerade ein Interesse daran, in diesem Moment Chips in die Mitte zu packen, um diese Saison zu maximieren, oder spielen Sie da halt eher ein etwas etwas geduldigeres Spiel. Aber ja, also Orlando ist auf jeden Fall nicht komplett uninteressant, was das angeht.
Man kann es aus Bulls Sicht, gut, ich weiß nicht, vielleicht einen von den Guards dann. Ich weiß nicht, ob du.
Ja, also ich meine, die Magic haben eh zu viele. Das ist halt die Frage, ja, wen will Chicago haben. Aber sie passen ja alle ins Bulls-Beuteschema, weil sie alle nicht werfen können.
Ja, genau. Ist perfekt eigentlich. gib einen deiner besten Schützen ab und dann.
Ne? Geil wäre übrigens auch noch Pacers. Also wird nicht passieren, aber in so einem Team, wo es eh ausschließlich um Offense geht, da noch ein Highflyer, der auch noch werfen kann, wie Levine reinzupacken. Die haben eh schon die beste Offense. Das geht da noch mehr ab.
Ich hab mich heute Nacht kurz dabei erwischt, als ich mir gedacht habe, irgendwie wünsche ich Patrick Williams, dass er jetzt in Pacers getradet wird und dann halt an der Seite von Tyrese Halliburton profitieren kann und dann da so richtig aufblüht.
Den Platz hat Obi Toppin schon eingenommen, es tut mir leid.
Ja, aber Patrick Williams' Ceiling ist viel höher. Nein, aber es ist trotzdem. Ich bin aber schon mal so weit ist es schon, dass ich irgendwie hoffe, dass er irgendwo hinkommt, wo er eine Chance hat, sich zu entwickeln. Nicht, dass es dann passieren wird und nicht, dass Patrick Williams schuldlos ist und auf jeden Fall Superstar-Potenzial hat, aber egal. Wir machen weiter. Ben Simmons, ne? Mal wieder raus, ganz kurz. Er hat eine Nervengeschichte am Rücken. Sein Agent Bernie Lee hat jetzt zur New York Post gesagt, dass es eher so eine kurzfristige Sache sein dürfte. Aber ist natürlich bitter. Jetzt schon wieder Rücken und Nervengeschichte, zuckt man gleich so ein bisschen, ne?
Ja, als jemand, der Rückenprobleme ganz gut kennt, kann ich dazu nur sagen, man weiß auch nicht, ob die erste Prognose dann die sinnvollste ist. Oder beziehungsweise, ob die sich als richtig erweist.
Deswegen, ja.
Get well soon. Again. Quasi.
Und da haben wir doch unsere Überleitung. Ben Simmons, Sixers. Aber eigentlich wollten wir erst über die Rockets sprechen. Richtig?
Ja, also das war jetzt smooth wie sonst was, aber ja.
Ja, ne? Ja. So. Smooth wie einst Charles Oakley.
Oder die Kemba Mutombo.
Ja. Oder die Kemba Mutombo, genau. Ja, genau. Wir sprechen auch noch über die Sixers. Wir mussten nur vorher kurz umplanen, deswegen in meinem Kopf waren es erst noch die Sixers. Aber es sind eigentlich die Rockets. Und eigentlich haben es die Rockets auch verdient, weil die Rockets nach einem 0-3-Start jetzt seither 6-0 das zweiköpfige Passmonster aus Fred Van Vliet und Alperen Şengün nimmt Defenses auseinander. Es wird gepasst, es wird geworfen. Jalen Green trifft ziemlich verlässlich eigentlich. Über 40% aus dem Feld, 40% von draußen.
Also über 40% aus dem Feld würde ich jetzt noch nicht als positiv bewerten. Die Dreierquote ist gut, aber der Rest ist eigentlich ja immer noch nicht wirklich gut. Aber ich finde, das Geile ist eigentlich eher, es wirkt, also er ist nicht komplett davon abhängig, dass der Wurf fällt. Ja. Dass er irgendwie einen Impact haben kann. Also ich würde sagen, das ist das Upgrade im Vergleich zur letzten Saison.
Und allgemein sieht es halt einfach irgendwie, es sieht, wie gesagt, ich habe jetzt nicht den großen Vergleich, weil ich letztes Jahr nicht viel Rockets geschaut habe, aber es sieht sinnvoll aus. Also sie verteidigen hart, sie spielen sehr langsam, also langsamer als jedes andere Team. Also quasi der Gegenentwurf zu den Halliburton Pacers mit einer Pace von 96,88. Aber trotzdem, sie haben so ein bisschen ihr Pet-Play aber gefunden, ne? Mit so einem Pick-and-Roll mit Şengün und Van Vliet ist durchaus mal erfolgsversprechend, oder?
Ja, darüber initiieren sie viel. Sie haben halt, also ich glaube, das ist auch der offensiv wichtigste Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr, ist, dass es halt wirklich eine klare Struktur geht und dass halt in jeder, oder also in fast jedem Angriff läuft halt viel über Şengün. Er ist in irgendeiner Form involviert. Es ist jetzt nicht so, dass, ich meine, wenn du sagst, du hast letztes Jahr nicht viel gesehen, ich beschreib's dir einfach, wie die Offense aussah. In der Regel war das, einer von den Guards hat den Ball nach vorne gedribbelt und dann hat er auch geworfen. Und manchmal gab's einen Pass, aber das war eigentlich nicht so gerne. Es war halt irgendwie, also schon ein Gezocke in erster Linie. Es fehlte eine Struktur und da hilft Van Vliet schon total, dass das halt erstmal irgendwie ein einigermaßen klares Setup geht. So wollen wir ungefähr anfangen, so sind unsere Leute erstmal postiert und darum ziehen wir dann alles auf. So über die Passing- und auch Post-Up-Fähigkeiten von Şengün, den setzen wir irgendwie in Szene, weil wir wissen, der ist auch in der Lage, dann andere in Szene zu setzen. Das ist halt echt ein großer Fortschritt, abgesehen davon, dass mit Van Vliet, der natürlich werfen kann, mit Brooks, der noch nie so gut werfen konnte wie in dieser Saison, aber der sich ja überwiegend im Griff hat in Houston und bisher echt gute Quoten wirft und so. Es gibt halt jetzt einfach so ein bisschen bessere Struktur, ein bisschen mehr Spacing. Şengün ist halt auch, finde ich, also ich meine, man muss natürlich sagen, wegen Tyrese Maxey ist wahrscheinlich der Most Improved Player Award schon vergeben, aber Şengün gehört mit aufs Treppchen, weil, also bei dem ist halt auch eine echt große Verbesserung zu sehen. Der war über die letzten Jahre ja schon auch, das war immer vielversprechend, was er gemacht hat, aber es war auch nicht unbedingt immer effizient. Und er hat sehr, 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 sehr viele Turnover produziert und so. Das ist alles viel weniger geworden. Houston hatte, ich weiß gar nicht, ob es die letzte Saison Platz 30 bei der Turnover-Rate waren. Also sie waren auf jeden Fall sehr weit oben. Jetzt sind sie auf Platz 5. Also es ist halt viel kontrollierter. Und ich glaube auch, dass da dieses langsamere Tempo ganz gut ist. Also dass ihnen das hilft, sich da auch irgendwie ein bisschen mit mehr Struktur durch die Gegend zu bewegen. Und dann, was ich aber eigentlich fast noch den größeren Unterschied finde, und ich meine, ja gut, es ist auf beiden Seiten wirklich eklatant, aber die Defense ist halt, die ist halt einfach richtig gut bisher. Ja. Die sind auf Platz bei der Defense. Das hat auch mit Quoten zu tun, die gegnerische Teams dann werfen. Das muss man deswegen mal sehen, wie das in 10, 20 Spielen ist, weil das halt gerade zu Beginn der Saison Shooting Luck spielt halt einfach schon wirklich eine Rolle. Darf man nicht vergessen. Aber die Aktivität, das sieht halt alles besser aus. Das ist auch da strukturierter. Sie wissen irgendwie, wie sie verteidigen wollen, wie sie auch Şengün bewegen, der über die letzten Jahre ja schon auch oft wirklich eine Schwachstelle da war. Sie wissen, wie sie den besser positionieren können. Also er verteidigt meistens ein bisschen höher im Pick and Roll. Schnellere Hilfe, dadurch, dass halt auch ein Vertrauen da ist, dass Leute wie Van Vliet oder Brooks, dass die halt auch zurück in eine Possession kommen können. Das wirkt so ein bisschen so, als hätten sie jetzt halt einfach eine Art von Coverage gefunden, die halt funktioniert für das Personal, was sie haben. Und das ist ein massiver Unterschied zum letzten Jahr. Und dann, ja, wie gesagt, ob die jetzt dann dauerhaft jedes Spiel gewinnen, wie über die letzten zwei Wochen, weiß ich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen echt ist, was man da gerade so sieht. Also, dass sie halt wirklich schon einen Schritt weiter sind und dass sie, das ist halt auch ein Team, was kein Interesse daran hat, in irgendeiner Form zu tanken oder so, weil sie den Pick nicht haben. Also der ist Top 4 geschützt. Ansonsten geht der nach OKC. Die haben jetzt kein Interesse daran, irgendwie mies zu sein. Und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass die einfach eine ganz gute Saison dann spielen werden. Und es war ja auch über die letzten Jahre, hat man ja schon gesehen, okay, da sind einzelne talentierte Spieler auf jeden Fall dabei, aber die wissen einfach überhaupt gar nicht, was sie machen sollen. Und das ist jetzt einfach, ist einfach anders. Also das sieht man, finde ich, in jedem Spiel.
Ja, ich glaube, gerade so, was du sagst, hat diese Struktur und dieses Langsamere und dieses erstmal über ein Pick and Roll initiieren und dann einen gut passenden Big Man zu haben, der so und drumherum bewegt sich viel und dann hast du noch so jemanden wie Van Vliet oder kommt auch mal, wenn gar nichts geht, dann kommt mal ein Jeff Green oder so rein. Ich glaube, so dieses, also A, die Struktur hilft halt einfach sehr, dass es haltbar sein könnte, weil es eben nicht darum geht, okay, wir spielen einfach schnell und treffen unsere Dreier, sondern es ist halt einfach, also es ist eher was Methodisches. Und klar, wenn irgendwann die Würfe nicht mehr so gut fallen oder wenn dann irgendwann die Jungen doch mal überdrehen oder so, das kann natürlich immer passieren. Aber grundsätzlich, glaube ich, war es halt schon, also haben wir auch im Sommer gesagt, nach den Neuverpflichtungen sozusagen, okay, wir holen uns jetzt gerade vor einer Saison, nach der wir unseren Pick wahrscheinlich verlieren oder nach der es gut sein kann, dass wir unseren Pick verlieren, holen wir uns Veteranen rein, die uns Struktur geben. Und das scheint sich jetzt zumindest, also es zahlt sich momentan halt auch aus. Ich meine, wirkt halt auch alles, bei mir war es ja Hörensagen, aber es wirkt halt einfach alles deutlich weniger wild, auch von den Guards jetzt, also auch von Green, finde ich jetzt. Ich meine, klar, ich finde so eine gewisse Unberechenbarkeit, habe ich mir gedacht, ist, glaube ich, gut, wenn er sich behält, einfach weil es ja irgendwie auch zu seinem Spiel gehört, weil er halt einfach auch so unglaublich explosiv ist. Aber ich finde es halt auch geil, wie einfach es dann teilweise aussieht, wenn bei ihm dann der Wurf fällt. Weil dann ist es halt wirklich so, dann dadurch, dass er halt so ein bisschen so bouncy ist und so explosiv ist eben, wird er seinen Wurf mega leicht los, kommt irgendwie an seinen Gegenspielern ganz einfach vorbei. Und dadurch aber, dass diese Struktur jetzt vorhanden ist, sieht das irgendwie alles durchdachter irgendwie aus. Und wie gesagt, ich glaube, das kann sich halten. Ob es dann muss, wie du auch sagst, es muss sich ja nicht halten in dem Sinne, dass du jedes Spiel gewinnst, aber dass du zumindest halt gut durch die Saison kommst. Und dann, ja, wie du sagst, Şengün finde ich schon sehr geil. Also so dieses, ich fand auch so das Spiel gegen die Nuggets, was sie auch gewonnen haben, aber Jokic scheint ja irgendwie sein Vorbild zu sein. Da hat er sich halt auch, ich habe auch so ein bisschen gemerkt, hat sich so richtig, richtig reingehängt, so von Anfang an. Es war aggressiv, hat irgendwie, glaube ich, sogar mal geblockt und hat halt vorne attackiert und so dieses Skillset vorne finde ich schon sehr cool. Also dieses Auge, diese Passing-Fähigkeiten, der Touch, es ist so ein leichter Nowitzki-Flamingo-Wurf. Manchmal sieht es aber auch so aus, als würde er einfach nur das Bein heben, ohne irgendwie nach hinten zu fallen.
Ja, nicht nur manchmal. Ich finde das total weird, aber es scheint irgendwie für ihn eine angenehmere, sicherere Bewegung zu sein, als wenn er als wenn er einfach irgendwie aus dem Stehen oder mit beiden Beinen hochspringt. Das ist ja nicht, das ist
kein richtiger Fadeaway, ne?
Nee, also oft kriegt er dadurch eigentlich keine Separation. Also gar nicht. Das ist gar nicht der Effekt. Das ist einfach nur biomechanisch ein anderer Ablauf und irgendwie scheint ihm das zu gefallen. Also ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass er den in der Form letztes Jahr schon so hatte, aber er trifft ihn ja auch immer. Von daher soll er ruhig machen. Vielleicht wirft er irgendwann Freiwürfe so. Ich würde es ihm zutrauen.
warum nicht?
Er ist halt schon funky. Aber der hat halt so ein paar so Abschlüsse, ne? Also die Dinger, dann die Push-Shots, die er hat, natürlich teilweise dann auch, wie er sich um Leute rumdreht und so, das ist schon ziemlich einzigartig und sehr, sehr unterhaltsam, was der so macht.
Die Perls fand ich auch geil, wie er mal zum Brett gezogen ist, so behind the back, irgendwie am Gegenspieler vorbei und dann noch gestopft. Also es war auch so für deinen größten Spieler schon sehr cool. Wie siehst du Jabari Smith bis jetzt so im zweiten Jahr?
Eigentlich mag ich ihn. Also ich glaube, der ist defensiv auf jeden Fall schon irgendwie einen Schritt weiter, als was die Offense angeht. Also ich habe das Gefühl, so die Länge kann er irgendwie gut einsetzen, ist auch ein ganz guter Rebounder. Offensiv habe ich halt manchmal das Gefühl, dass er so ein bisschen untergeht. Also jetzt nicht so Patrick Williams-mäßig, aber schon auch, dass er halt manchmal ein bisschen wenig Abschlüsse insgesamt bekommt. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das dann zwingend an ihm liegt, darin, dass er nicht gefunden wird oder dass er da manchmal auch einfach noch ein bisschen aggressiver werden kann. Aber bisher habe ich so das Gefühl, der ist eher so. Also man weiß auf jeden Fall schon, dass der ein richtig guter Rollenspieler sein wird. Aber ich weiß nicht so, wie viel Upside da quasi noch ist. Aber ich meine, der ist halt auch noch mega jung. Also es kann auch gut sein, dass man einfach vieles noch gar nicht so richtig dauerhaft sehen konnte. Aber also ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Spieler insgesamt.
Ich finde halt gerade so diese Mischung aus eben dieser Länge und dann doch Beweglichkeit irgendwie dazu. Also er kann ja werfen, trifft also jetzt nicht optimal von draußen, aber 36,4% von draußen, aber das so halt, er kann halt hinten am Ring contesten und dann vorne so schön Richtung Dreilinie faden und das Feld so ein bisschen breit machen. Und das ist halt eigentlich so, wie du sagst, vom Skillset her eigentlich ja optimal für einen, zumindest mal für einen Rollenspieler und dann eventuell auch noch mehr, also je nachdem, wie viel Touches er damit kommt. Und da, ich meine, das ist halt so das Ding. Ich finde halt so grundsätzlich, kommt es mir schon so vor, also du hast vorhin gesagt, dass letztes Jahr halt sehr viel Gezocke, Ego-Gezocke irgendwie da war. Und ich habe jetzt schon den Eindruck, dass halt sehr viel Bewegung da ist, dass sie den Ball bewegen wollen, dass sie auch die Spieler sich bewegen, dass es Cuts gibt, dass es halt, ja, dass man halt versucht, quasi auch gar nicht so von der Geschwindigkeit abhängig zu sein, sondern im Halbfeld wirklich eine replizierbare Offensive aufzuziehen, die halt auch alle mehr oder weniger involviert. Und klar hast du dann halt, wenn Vliet wirft, gerne und soll das ja auch machen, weil das kann, Schengen hat viel im Ball, Green, ne, wissen wir ja. Und klar fällt da ein bisschen weniger ab, aber vielleicht zum Laufe des Jahres, wenn er dann auch noch ein bisschen mehr Sicherheit kriegt, kann ich mir schon noch vorstellen, dass er da mehr Abschlüsse bekommt.
Und ja.
Das ist also, ja.
Ich fände es auch generell nicht schlecht, wenn von Van Vliet noch so der eine oder andere Abschluss auf wen anders übergehen würde, weil also der wirft am meisten, trifft 38% aus dem Feld, das ist halt jetzt auch nicht super viel. Und bei Van Vliet ist es ja seit Jahren so das Ding, Dreier sind gut, wenn er Richtung Korb geht, ist es halt ein bisschen wackelig. Manchmal trifft er Layups, manchmal fällt es auch auf, dass er halt doch ein bisschen klein ist und dass die meisten Leute in der Zone größer sind als er. Dass das halt einfach nicht so richtig seine Stärke ist. Und ich denke auch, also so die Scoring-Upside ist bei Leuten wie Green, bei Smith eigentlich größer. Und ich meine, Amen Thompson haben wir bisher kaum gesehen, weil der ja auch jetzt gerade verletzt ist. Aber das ist ja eigentlich auch noch jemand, der super viel Upside mitbringt. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das so balancieren. Aber erstmal finde ich auch, dass sie das auf jeden Fall ziemlich gut hinkriegen und dass in ihren besten Momenten die Offense auch wirklich ganz gut fließt und man das Gefühl hat, es hat auch jeder irgendwie seinen Anteil daran. Ich muss ja auch sagen, also Tari Eason hat auch die ersten Spiele verpasst, aber kam jetzt dann rein. Das ist halt echt unterhaltsam, weil für den musst du überhaupt nichts machen, weil der holt sich dann einfach Offensiv-Rebounds die ganze Zeit. Ja. Das ist schon echt auffällig. Der hat dafür schon ein gewisses Händchen, aber auch noch ein super interessanter, talentierter Spieler, der da irgendwie noch dazugehört. Cam Whitmore gibt's ja auch noch, den haben sie jetzt in die G-League geschickt. Also, das ist jetzt halt,
Jason Tate.
Einiges. Also, ja, Tate ist auch ein Verrückter. Also, es ist eher halt so, von der Bank bringen die schon auch ordentlich dann Athletik und Defense dann teilweise noch rein.
Eben, und Energie. Also, das so, sie sind eigentlich schon, ja, sie haben schon auch eine gewisse Tiefe und Vielseitigkeit irgendwie und halt so Spielertypen, die du gern hast. Und da muss ich halt echt auch sagen, also auch mein alter Freund Dylan Brooks, also du hast ja angesprochen, also er ist, also verteidigen kann er halt einfach. Also er ist halt so die ich meine, vielleicht ist das so ein kleiner Haken, sowohl bei Brooks als auch bei der, bei der Defense selber, ich weiß nicht, wie du siehst, aber so das eine oder andere Mal übertreiben sie dann doch. Also ich hab das Gefühl, so eine leichte Faullastigkeit ausgemacht zu haben. Also, hast du es ähnlich gesehen oder Anfälligkeit?
Teilweise glaube ich schon. Also, dass die da einigermaßen aggressiv unterwegs sind. Ich meine, wenn Dylan Brooks einer deiner Leader ist, dann passiert das wahrscheinlich auch. Also ja. Deine Anfälligkeit für technische Fouls ist dann auf jeden Fall auch höher als bei normalen Teams. Aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt erstmal nichts ist, was dann Ime Udoka groß stören wird, sondern dass der sich erstmal denkt, okay, erstmal müssen wir dafür sorgen, dass wir alle auch wirklich ein Interesse daran entwickeln, den Gegner zu stoppen. Ja. Selbst wenn man da dann teilweise ein bisschen übertreibt, dass das erstmal besser ist als die Gleichgültigkeit, die man letztes Jahr gesehen hat.
Ja, genau.
Da kann man sicherlich auch immer noch manches so ein bisschen besser balancieren, aber das so als Start. Ich glaube, Udoka nimmt lieber das als das, wie es vorher war.
Auf jeden Fall. Und ich meine, er ist dann schon, also wir gucken bei Udoka jetzt mal aus Sportliche und wir wissen ja aus Boston, was er da so innerhalb eines Jahres gemacht hat. Und es war sicherlich auch so die Hoffnung in Houston, dass er dann halt eben so diese Disziplin reinbringt, gepaart mit den Veteranen. Also haben sie auch schon, also es wirkt schon so, als hätten sie sich die Spieler genau angeschaut, die sie da geholt haben, die Veteranen. Also auch Jeff Green, finde ich, passt da bis jetzt gut rein.
Ja, auch als Small-Ball-Center war der auch, also gegen Denver ja am Ende des Spiels einfach richtig gut. Also der hat die da vor Probleme gestellt. Seine alte Liebe, wobei man das bei Jeff Green über jedes Team in der Liga sagt. Aber in dem Fall ist es doch eine frische alte Liebe sozusagen. Ja. Aber ja, Jeff Green ist, ich glaube, das ist auch jemand, der einfach mit dieser jahrhundertelangen Erfahrung, die er hat, einfach auch wirklich ein sehr, sehr guter Einfluss ist in so einem Locker-Room. Es gab ja letztes Jahr während der Finals bei The Ringer mal so ein Feature über ihn und irgendwie ich glaube, die haben das irgendwie Six Degrees of Jeff Green oder so genannt und halt so ein bisschen über die 4000 Mitspieler, die er in der NBA schon hatte, so Diagramme erstellt und hat natürlich auch viele Leute so ein bisschen gefragt, was den so ausmacht. Und ich glaube, den als so Veteran, die da reinzubekommen, ist schon auch nicht schlecht. Und wie gesagt, bisher ist er sportlich halt auch richtig gut unterwegs.
Und weil wir gespannt sind, wie es jetzt weitergeht, würde ich sagen, machen wir ein bisschen Werbung. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch diverse NBA-Spiele rauspicken, auf die ihr wetten könnt. Ihr könnt allerdings auch gucken, wer zum Beispiel in die Playoffs kommt. Und da haben die Buchmacher zum Beispiel, schreiben die Buchmacher den Rockets derzeit eine Quote von 4,3 zu. Und ich meine, wir sind noch mega früh in der Saison. Ne? Die Rockets haben 9 Spiele gespielt, stehen bei 6-3, stehen damit momentan auf Platz 4 im Westen, hinter den Mavs, Wolves und Nuggets. Ist noch alles ziemlich wild. Also wir kommen ja gleich noch zu den Lakers und Clippers und wahrscheinlich auch mal kurz zu den Warriors. Also ist alles noch nicht so ganz klar. Also die Suns stehen ja auch noch bei einem negativen Rekord. Also man geht davon aus, dass das ein oder andere Team sich noch fangen wird. Kings hatten ja auch die Verletzung von Fox, der jetzt wieder zurück ist. Also, aber wie schätzt du denn jetzt nach allem, was du jetzt gesehen hast, wie schätzt du denn jetzt so die Möglichkeiten ein? Also du hast ja gesagt, ihren Pick verlieren sie, wenn er nicht in die Top 4 fährt. Also in die Top 4 fährt ist relativ unwahrscheinlich, weil sie dafür Stand jetzt zumindest zu gut sind. Aber wie schätzt du die Chancen der Rockets ein, dass sie am Ende wirklich um die Playoffs mitspielen? Sei es jetzt, direkt ist wahrscheinlich utopisch, aber vielleicht dann übers Play-In.
Wahrscheinlich ist es utopisch, ja, aber auch nicht zwingend. Also das Ding ist, natürlich gibt es im Westen viele Teams, die hochkarätiger besetzt sind. Das würde ich auch so sehen und wo man vor der Saison auch zu Recht angenommen hat, die müssen eigentlich stärker sein. Aber das Ding ist, du hast es gerade auch schon gesagt, Houston hat relativ viele, viele verfügbare Leute, die haben eine gewisse Tiefe, die haben auch immer noch einen Überraschungsfaktor, den jetzt halt nur junge Teams eigentlich quasi haben können. Letzte Saison haben wir es ein bisschen mit Sacramento gesehen und Sacramento war schon weiter, als Houston es gerade ist, aber nur so als mal ein Beispiel und viele von den anderen Teams im Westen. Es gibt dabei, bei einigen gibt es sportliche Fragezeichen, also beispielsweise bei den Clippers, aber es gibt auch viele Teams, die halt einfach alte Spieler haben, die wichtig sind. Oder auch bei den Pelicans, da hast du dann Zion, bei dem es jetzt auch schon wieder Zitate gab, die eher unzufrieden klingen und so, und wo man sich halt auch nicht so sicher sein kann, abgesehen davon, dass die auch immer irgendwelche Verletzungsthemen haben. Und dann, ich glaube, wenn ich mir das jetzt bisher so angucke, natürlich gibt es da einige Teams, die noch klettern werden, aber andererseits kann es auch ein paar Teams geben, die noch wieder ein bisschen zurückfallen. Also Dallas schätze ich auch nicht so stark ein, wie sie bisher ausgesehen haben, beispielsweise. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Houston am Ende es ins Play-In schaffen kann, ist einigermaßen solide. Also natürlich ohne Gewähr, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und wenn ich mir so die Quoten angucke, wäre das einfach was, wo man schon sagen könnte, das kann man mal riskieren, weil es gibt schon ein paar Faktoren, die für sie sprechen. Und bei anderen Teams kannst du quotentechnisch quasi nichts rausholen. Also wenn ich mir jetzt so zum Beispiel die Clippers, ne, deren Quote, dass sie die Playoffs erreichen, ist 1,4. Wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Da würde ich momentan lieber sagen, lass doch mal bei den Rockets versuchen und mal gucken, was passiert. Also das ist schon ein Team, was das erreichen kann.
Wo ich halt ein bisschen vorsichtig bin, du hast ja angesprochen, du hast jetzt so ein paar Teams, die man eigentlich stärker einschätzen würde, die noch nicht so da sind. Wir haben 10 Spiele und für mich sind so die Lakers aus dem letzten Jahr, klar, da kam halt auch die große Trade-Welle rund um die Deadline. Aber also es gibt auch Teams, die noch ins Rollen kommen können. Und ich glaube, gerade so Teams wie jetzt die Suns, bei denen die ja noch nie komplett gespielt haben, glaube ich, da geht noch mehr. Ich glaube auch bei Golden State bin ich gespannt. Also da ist natürlich so, hat Draymond am Anfang verletzt. Jetzt vielleicht auch ein paar Spiele raus mit Sperre, je nachdem, mal gucken. Aber Wiggins noch nicht so in der Saison, mit Paul irgendwie mal neuen, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es noch besser wird. Also da könnte ich mir schon vorstellen, wie du sagst. Also ich meine, die Mavs muss man auch schauen, ob sie so bleiben. Und wie gesagt, was man jetzt von den Rockets sieht, sieht schon sehr gut aus. Also ich bin gespannt, da ich ja sowieso eher zurückhaltend bin, ich beobachte, aber ich find's interessant. Und genau, mal gucken. Also wie gesagt, hier natürlich immer, wie immer, alles ohne Gewähr, ne? Aber wir schauen uns die Rockets auf jeden Fall öfter an. Dass ich den Satz nochmal sagen werde, hätte ich auch niemals gedacht. Bin angefixt auf jeden Fall. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit geht's zurück zur neuen Folge. Beziehungsweise zur aktuellen Folge, weil wir nehmen nichts Neues auf. Wir bleiben dabei.
Kommen jetzt mit einer noch neueren Folge zurück.
Noch neuer.
In der neuen Folge.
Neuer am neuesten ist es nämlich jetzt. Die Sixers. Über die sprechen wir jetzt endlich. Ich wollte ja schon am Anfang. Und die Sixers sie waren das beste Team im Osten. Sind es jetzt immer noch. Sind es allerdings, ich hätte beinahe gesagt punktgleich, aber da wären wir dann schon wieder sehr, sehr nah am Fußball dran. Sie haben dieselbe Bilanz wie die Celtics, nachdem der eine Tyrese gegen den anderen Tyrese verloren hatte, nachdem davor der eine Tyrese gegen den anderen Tyrese gewonnen hatte. Das war ja ein schönes Back-to-Back, jetzt war auch In-Season-Tournament. Aber ja, die Sixers. Und ich finde es schon, ich habe irgendwie Sympathien für die Sixers. Aus irgendwelchen Gründen habe ich seit Jahren Sympathien für die Sixers. Oder halt schon, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein, gut,
seit Jahren
natürlich.
Unfassbar, wieso das denn?
Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so ein, es ist vielleicht auch, weil es also eins dieser alten Teams ist. Also diese, nicht, also diese, so dieser Traditionsteams. Keine Ahnung, ich kann es jetzt auch nicht so sagen.
Bayern-Fan bist du nicht Red Bull Leipzig oder ist das jetzt?
Nein, ich glaube, nee, weißt du, was das Ding ist? Ich habe irgendwie auch aus irgendwelchen komischen Gründen, auch wenn ich bis jetzt nur den Flughafen von innen gesehen habe, Sympathien für die Stadt Philadelphia.
Die ist cool, da habe ich auch große Sympathien für.
Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum. Also gut, ich habe halt Filme gesehen oder Serien, die da gespielt haben und irgendwie, weiß ich nicht, oder halt, gab es nicht auch mal irgendwie so ein Chef's Table oder so. Oder halt, ja, auf jeden Fall irgendwie die Stadt, keine Ahnung, habe ich irgendwelche Sympathien für und ich glaube, das hängt dann schon so ein bisschen damit zusammen. Und deshalb finde ich es ganz cool, weil so die letzten Jahre war es halt echt immer so ein bisschen, es war immer so ein bisschen schwermütig. Da war es immer so ein bisschen so, ja, aber die Sixers, ja, aber, oh, Und dann war dann die Simmons-Sache, es war irgendwie immer so ein bisschen so, Harden war auch gefühlt, waren alle nicht so richtig glücklich. Und jetzt, ich finde, wenn man jetzt die Spiele schaut, das Team versprüht irgendwie eine gute Energie, irgendwie eine positive Energie. Also gut, Maxi ja sowieso, ne, weil der rennt ja lachend übers Feld und schenkt dir 50 Punkte ein. Selbst, also Embiid scheint Spaß zu haben, Harris scheint Spaß zu haben. Also es ist irgendwie so, ich habe so den Eindruck, da ist echt so, ja, weiß ich nicht, es ist irgendwie so ein positives Ganzes irgendwie da. Und das finde ich sehr cool. Jetzt ist natürlich, müssen wir ganz kurz drüber sprechen, gedämpft, weil Kelly Oubre erstmal raus ist. Unfall von Freitag auf Samstag war es, ne? Ist irgendwie angefahren worden und ist nicht mehr im Krankenhaus, weiß man ja mittlerweile, aber wird wohl längere Zeit fehlen mit gebrochenen Rippen etc. Aber der ja auch eine gute Rolle gespielt hat bei ihnen. Und vielleicht so ein bisschen so der einer der Steals des Sommers war bis dahin, einfach weil er so lang kein Team gefunden hat, die Sixers ihn dann genommen hat, er noch dazu eigentlich eine Position gefüllt hat, die sie brauchen. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, es ist so ein, trotzdem ist mal, es ist einfach irgendwie so ein High-Energy, positive Energy-Team für mich gerade ein bisschen.
Ja,
auch abseits der Bilanz.
Ja,
auch auf dem Feld so.
Es sieht anders aus, Ja, ne? Es ist angenehmer und es kommt auch angenehmer rüber. Also man muss ja sagen, das war ja auch echt nicht nur so, dass man das irgendwie auf dem Feld teilweise gemerkt hat über die letzten Jahre, sondern es war ja auch immer irgendwas los bei der Franchise. Genau. Es gab ja einfach über die letzten Jahre nie Stabilität und nie eine Situation, wo einfach alle irgendwie mal zufrieden waren mit irgendwas. Am ehesten waren es dann auch irgendwie die letzten Saisonmonate aus der letzten Saison, wo es dann, also so der MVP-Push von Embiid, als das irgendwie wahrscheinlicher wurde, aber selbst das hat keinen Spaß gemacht, weil das teilweise so unfassbar nervige Debatten dann wurden. Und dann gab's halt die Playoffs und dann gab's halt irgendwie wieder Probleme und irgendwie zwischendurch hörte man schon, Harden, will der vielleicht wieder nach Houston, der ganze Kram. Das wurde letztes Jahr am Christmas Day erstmals geleakt. Ja. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie nicht auch ein Thema gewesen wäre. Und jetzt gerade hat man das Gefühl, obwohl es natürlich im Raum steht, dass die noch irgendwas machen. Also sie werden ja anscheinend auch in Sachen Levine gehandelt, auch wenn ich gar nicht weiß, ob das...
Siehst du das? Mal ganz kurz, wenn wir da sind. Siehst du den Richtwert? Ich überlege schon.
Ich glaube, eigentlich ist es nicht das, was sie jetzt am dringendsten brauchen, sondern das wäre ein zusätzlicher Ballhändler-Decision-Maker, weil da haben sie einfach im Moment dann quasi keinen, wenn Maxi auf der Bank sitzt. Und also ich würde sagen, das ist der größere Need. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für die Sixers vielleicht fast doch am besten wäre, wenn sie auf zwei gute Rollenspieler gehen würden, statt auf den einen Star. Aber ich kann mir, also es wäre schon auch möglich, dass sie sagen irgendwie, ja, hier Scoring Upside, das bringt uns irgendwie noch weiter nach vorne. Ich weiß halt nicht, wie gut du Maxi und Levine nebeneinander spielen lassen kannst in einem Backcourt, wie gut das defensiv ist, wenn du dann wahrscheinlich ja auch weiterhin noch Tobias Harris hast, der übrigens auch eine super Saison spielt bisher.
Ja.
Den du dann wieder total zurück ins Glied packen würdest und der halt wieder weniger Touches bekommen würde. Aber der, also gesetzt den Fall, der startet dann auch noch, dann hat Embiid schon wieder ganz schön viel zu tun defensiv. Da weiß ich halt nicht, ob das der smarteste Move wäre oder ob die Sixers da eigentlich ihr Team ein bisschen mehr nach Need noch auffüllen können. Also mit den Assets, die sie da jetzt bekommen haben. Deswegen, also ich würde es nicht komplett ausschließen, aber eigentlich denke ich, es wäre nicht ideal für sie. Und es könnte auch so ein bisschen diesen krassen Flow, den sie im Moment haben, auch ein bisschen kaputt machen. Und eigentlich ist das vielleicht ja nicht unbedingt erstrebenswert. Die Frage hinter allem ist natürlich auch, ist Tyrese Maxey jetzt einfach der Typ, der er jetzt gerade ist, der 28-7 auflegt, der nie den Ball verliert, der
das ist krass, ne?
8 Dreier pro Spiel rausrotzt und 43% davon trifft und einfach mit Donny Mitchell und Tyrese Halliburton und Trae Young, das sind jetzt im Moment halt dann irgendwie die besten Guards im Osten. Ich weiß nicht, wen ich noch vergessen habe, aber ist er jetzt auf einmal wirklich schon auf der Stufe? So, dann können wir auch wieder über ein anderes Ceiling sprechen bei den Sixers, ne? Weil dann haben sie ihren zweiten Superstar. Wenn sich das wieder ein bisschen, wer weiß, wenn sich das ein kleines bisschen wieder einpendeln sollte, dann haben sie vielleicht ihren zweiten Star oder nicht ihren zweiten Superstar. Aber wie gesagt, im Moment sind die Sixers irgendwie in einer Situation, wo ich denke, man könnte auch erstmal gucken, dass man diese Welle der Euphorie so ein bisschen reitet und halt sich ein bisschen Zeit lässt und dann guckt, okay, was brauchen wir denn jetzt wirklich noch? Ist das jemand wie Levine, der uns irgendwie natürlich auch Dreier nochmal einschenkt, der uns aber defensiv wahrscheinlich eher ein bisschen schlechter machen würde, als wir jetzt gerade sind? Oder ist es doch sinnvoller, wenn wir gucken, hey, Toronto, was braucht ihr für OG beispielsweise? Mhm. Und man holt sich dazu noch einen weiteren Ballhändler und geht dann in die Playoffs und ist zuversichtlich. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, jetzt gerade müssen sie es auch nicht wissen. Wie gesagt, so diese, auch mit Levine, wenn da was passiert, dann ja wahrscheinlich sowieso erst, wenn diese Deadline rum ist und Leute, die im Sommer einen Vertrag unterschrieben haben, auch tradebar sind.
Ja, absolut. Ich fände auch, wenn ich auch noch interessant finde, wäre Brockton tatsächlich.
Das wäre halt die günstigere Lösung.
Wenn du Ballhändler sagst, weil das wäre jemand, den du, glaube ich, ganz gut neben, weil ich finde ja den Backcourt gerade mit Melton, finde ich ja jetzt gar nicht so schlecht. Also Melton, klar, ist jetzt weniger Ballhandling, sondern halt mehr Defense und dann.
Ja, in der Starting 5 brauchst du aber auch keinen, also musst du
genau.
Also Brockton könntest du ja super von der
Bank. Könntest du sogar von der Bank bringen, genau. Und du könntest halt, du hättest da jemanden, aber den du aber auch mit Maxi spielen lassen könntest, mit Embiid spielen lassen könntest, der noch halt zusätzlich was bringen würde. Und, ja, wie du sagst, also ich bin, deswegen habe ich dich auch gefragt, weil wie gesagt, ich mag Zach LaVine mehr als die meisten als Spieler. Ich könnte mir aber diesen Flow der Sixers, den sehe ich schon sehr gerne gerade. Und vielleicht ließe er sich auch integrieren. Wie gesagt, er hat ja, sein Spiel hat ja Charakteristika, die ihn eigentlich auch integrierbar machen. Und ich habe ja auch immer gesagt, ich sehe ihn eigentlich eher in einer kleineren Rolle, als er jetzt bei den Bulls irgendwie ausfüllen muss. Und vielleicht könnte er es da einfüllen. Aber was du sagst, ist halt, da ausfüllen bei den Sixers. Aber was du sagst, defensiv ist es vielleicht schwieriger. Wenn er ein bisschen größer wäre und du ihn auf der 3 packen könntest und er halt so ein bisschen mehr noch die dabei hätte, das wäre vielleicht ein bisschen was anderes. Aber so als Backcourt-Partner, ich bin mir auch nicht sicher. Und dann ist halt, ob du lieber dir halt einen Ballhändler reinst, ja. Es ist nicht einfach. Aber jetzt lass mal gucken, warum's. Ich meine, das ist ja alles, nee, ist ja bla bla ist das doch. Warum es so gut ist? Warum ist es denn so gut? Was hat sich für dich also verändert, verglichen mit letztem Jahr, abgesehen davon, dass das eine System weggetradet wurde und jetzt ein anderes System da ist, aber
es ist eine andere Dynamik da. Also es sind mehr Leute involviert, es sind mehr Aktionen dabei. Es ist nicht, also ich meine, bei den Rockets haben wir es gerade ein bisschen lobend erwähnt, aber es ist eine unterschiedliche Version davon. Aber das, was die Sixers viel gespielt haben, war ja schon, Harden hat den Ball langsam nach vorne gebracht und dann hat er von Embiid einen Screen bekommen und dann hat er Embiid meistens einen Durchstecker gegeben und dann hat der gepunktet, weil Embiid verdammt unfassbar gut war und Harden ihm auch gute Pässe gespielt hat. Aber es war jetzt nicht unbedingt so, dass immer alle involviert gewesen wären. Und auch Embiid, der hat natürlich so, also was Scoring angeht, war das natürlich unfassbar. Aber was man jetzt zum Beispiel sehen kann, im Moment, es gibt dieses Scoring, es gibt aber von ihm auch mehr Playmaking als in der letzten Saison. Er wird halt mehr auch als Hub eingesetzt, mehr mit Triple Handoffs. Es ist, also Maxi ist natürlich sehr, sehr, sehr prominent involviert, aber auch Leute wie Tobias Harris dürfen mehr am Ball wieder machen. So, absolut. Man hat das Gefühl, sie nutzen ein bisschen mehr von den Leuten, die sie da jetzt haben. Und also das Ding ist, es war letzte Saison ja so gut, dass man während der Saison jetzt auch nicht unbedingt hätte sagen wollen, euer Ansatz ist kacke, ihr macht da alles grundfalsch. Also ja. Ich glaube, sie hatten am Ende auch da eine Top-5-Offense. Das sagst du ja auch dann nicht, ihr macht alles falsch. Aber man hatte so das Gefühl, also gerade in den Playoffs, dass es halt dann irgendwann auch wieder ein bisschen leichter auszurechnen alles wird. Und jetzt gerade, ich meine, es kann auch passieren, so wenn die Sixers jetzt mit dem Personal in die Playoffs gehen und auch mit der Offense in die Playoffs gehen und dann gegen ein Team spielen, was wieder die ganze Zeit Double Teams in Richtung Embiid schickt, wissen wir auch nicht, wie die Sixers drauf reagieren, ob sie dann wirklich da drin auch gereift sind, ob er auch darin gereift sind, weil du hast schon auch immer noch in jedem Spiel Possessions, wo er den Ball ein bisschen lange hält und das Doppel kommt und dann weiß er nicht, was er machen soll und passt den Ball zum Gegner. Das passiert ja schon auch immer noch, ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass diese Schwäche nicht mehr da wäre, aber ich habe im Moment schon das Gefühl, dass es halt ihnen allen ganz gut tut, dass es nicht mehr ganz so zentrisch auf einen Spieler beziehungsweise eine Aktion ist, sondern dass halt einfach mehr Leute involviert sind. Und also bei Maxi muss man halt schon echt sagen, der bringt einen Speed rein, der bringt auch ein Selbstvertrauen rein und eine Gefahr als Pull-Up-Shooter, die schon echt speziell sind. Und es hilft, glaube ich, auch im Beat, dass öfter mal, also sie laufen jetzt halt tatsächlich Fast Breaks und Maxi kann die auch alleine laufen. Also im Beat muss dann nicht unbedingt mit nach vorne. Auf ja. Die Art und Weise konserviert er natürlich auch ein bisschen Energie. Und also ich finde auch, dass Embiid im Moment defensiv eigentlich teilweise besser aussieht als im letzten Jahr, weil vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Energie dafür übrig bleibt. Aber wie gesagt, insgesamt macht das irgendwie, es macht einfach Laune, weil man das Gefühl hat, es sind alle Spieler irgendwie dran beteiligt,
finde ich. Ja. Ja, voll. Ich habe auch so das Gefühl, wenn du, wie du sagst, wenn Embiid den Ball bekommt, so im Post und selbst wenn es dann so ein bisschen in ISO ist, dann steht man nicht rum und wartet, was er macht, sondern dann tut sich um ihn rum, tut sich was und dann eventuell kann er dann den Pass spielen oder die Defense muss halt so viel Aufmerksamkeit auf die Cutter legen, dass das Embiid ein bisschen mehr Platz hat und es passiert einfach mehr. Und nicht ab, also auch generell so, dass sie, das wirkt so, als kämen sie einfach schneller so in ihre Possessions, als wäre es dann so, sie probieren was und wenn das erste nicht funktioniert, ist immer noch genug Zeit auf der Shot Clock, dass sie nochmal einen zweiten Lauf haben und dann haben sie eben Möglichkeiten. Wie gesagt, Embiid ist natürlich eine wunderbare Exit-Strategie, aber Maxi natürlich auch oder auch Harris hast du ja angesprochen. Also ich habe auch klingt jetzt vielleicht blöd, aber er muss jetzt nicht zwingend in der Ecke parken, sondern er kann attackieren, er geht irgendwie mehr zum Ring, er kriegt auch den Ball mal in Ringnähe, dann selber, wenn er irgendwie ein Mismatch hat oder sowas, dass er sich dann so ein bisschen durchpowern kann und kann da auch wieder mehrdimensional spielen. Und das, ja, also du hast ja schon gesagt, es funktioniert eigentlich alles relativ gut bei Harris und so, ja, das Team irgendwie, es wirkt egalitärer halt irgendwie. Und das ist, ja, ich bin echt total zwiegespalten, so wenn ich so diese Trade-Geschichten höre. Klar, ich meine, du möchtest dich immer verbessern und wahrscheinlich, auch wenn sie jetzt rein bilanztechnisch auf einer Stufe sind, sind die Celtics auch noch vielseitiger. Aber ja, wenn du Maxi, wenn Maxi wirklich der ist, oder ich meine, was wäre eine Regression? Also wenn wir sagen, er pendelt sich dann sagen bei 25 Punkten pro Spiel ein und bei, keine Ahnung, 47% aus dem Feld und um die 40% von draußen, dann ist es ja immer noch richtig gut. Und dazu sind es ja noch 7 Rebounds und 5,3 Assists. Nee, 7 Assists und 5,3 Rebounds, so rum. Und das sind ja sensationelle Zahlen. Und wenn es halt, also 25, 5 und 5, dann bist du ja immer noch an der Schwelle zum Superstar.
Auch ein Block pro Spiel.
Ja.
Auch nicht völlig von der Hand zu weisen, weil er defensiv, er ist jetzt nicht in der Halliburton oder Trae Young-Zone. Nee. Und Halliburton, so sehr ich ihn offensiv liebe, aber defensiv muss der irgendwann dann doch, finde ich, auch wieder einen Schritt in die andere Richtung machen, weil, aber die Pacers scheißen da im Kollektiv ja komplett drauf, was Defense angeht. Sollte nicht ewig so weitergehen, aber bei Maxi habe ich schon das Gefühl, der ist halt auch sehr athletisch und sehr schnell und der hatte schon einige Chase-Down-Blocks jetzt. Das ist glaube ich, jetzt auch nicht in jeder Possession super, was er da macht, aber er gibt da, glaube ich, halt etwas mehr drauf. Ja. Ja. Und hat halt auch ein bisschen andere Anlagen jetzt noch als beispielsweise Halliburton. Das wird übrigens eine interessante Debatte über die nächsten Jahrzehnte. Tyrese versus Tyrese.
Wer der bessere Tyrese ist.
Ja.
Ich werde mich da raushalten.
Battle of the Tyreses.
Ich werde da, das sind, ich nehme beide. Also, sind doch mit die aufregendsten Spieler gerade irgendwie so.
Würdest du
also
sagen, es macht Tyrese Spaß, ihnen zuzusehen?
Ja, würde ich.
Sehr schön. Ja. Sehe ich auch so. So mit die unterhaltsamsten Spieler der Liga.
Ja, also von daher war dieser Doubleheader quasi vom Wochenende bis heute war gut angesetzt von der NBA.
Ja. Und bisschen weird, dass beide Spiele in Philly waren, ne? Irgendwie.
Ja, das stimmt.
Manchmal ist der Spielplan einfach ein bisschen.
Das stimmt, aber.
Stranger. Aber. Übrigens auch nochmal zu guten Vibes, nur ganz kurz. Oder dass Embiid am Ende dann von dem ersten Spiel derjenige war, der Maxi gefüttert hat und gesagt hat, Alter, hol dir jetzt die 50. Fand ich irgendwie auch ganz cool. Also bei Embiid hat man, finde ich, auch im Moment den Eindruck so, dass er in jedem Spiel ein bisschen staunt darüber, was Maxi so macht. Aber auch irgendwie darüber, dass es ihm halt einfach Spaß macht. Also das ist mal eine nette Abwechslung bei den Sixers, die über die letzten Jahre eher einfach nur Drama-Franchise insgesamt irgendwie waren. Also gut, aber trotzdem dramatisch irgendwie.
Ja, und jetzt, ich finde es tatsächlich richtig cool. Ich fand jetzt auch zum Beispiel gegen Boston, weil wir ganz viel über die Offense jetzt gesprochen haben. Ich fand schon auch so, wie sie es da geschafft haben, am Ende auch die Defense anzuziehen und die Celtics davor Probleme zu stellen. Also sie haben halt rund um die Dreierlinie Druck gemacht, sind gut rotiert, waren physisch und dann hast du halt immer noch Embiid unten drin stehen. Aber ich fand so dass sie quasi eigentlich vielleicht das beste Team der Liga mit den Nuggets, aber das beste Team im Osten, ihren Hauptkonkurrenten, dass sie es da so schaffen und halt wirklich, Regular-Season-Spiel und so, ne, brauchen wir jetzt nicht überbewerten, aber dass die Möglichkeit da ist, auch in dem Setup, fand ich schon beeindruckend. Und wie du vorher gesagt hast, klar, offensiv muss man dann schauen in den Playoffs, vielleicht ist dann jemand wie Levine natürlich der, aber brauchst du es dann? Ach, ich habe doch auch keine Ahnung.
Lieber nicht.
Ich würde ja sagen, so wie es ist, ist schön. Lass erstmal Kontinuität und erstmal schauen, was wir da haben. Und in 4 Jahren sprechen wir einfach nochmal.
Ja, okay, Herr Kani, sowas. Ein Shoutout noch an der Stelle an Batum, den ich echt, ich finde, der passt da wunderbar rein.
Absolut, absolut. Auch so Plug-and-Play-Spieler geworden, ne? Wird getradet und spielt aber direkt eine Rolle irgendwie. Also kannst du.
Mich irritiert es nur, dass sie in dem Sixers-Broadcast, dass sie da immer von Nico sprechen. Weil für mich war es immer Nick.
Ja, für mich auch, ja.
Oder Batum Shakalaka. Als er noch ein bisschen jünger war. Das ist er mittlerweile nicht mehr. Der hört ja, glaube ich, auch nach dieser Saison auf. Aber der hat noch was im Tank. Also echt einfach ein sehr vielseitiger, guter Spieler.
Und keiner schleicht so schön über den Court wie Nick Batum.
Ist die französische Antwort auf Paul George. Also ohne Scheiß.
Ja,
so, was die Eleganz angeht, ist es halt einfach so.
Ja. Diese Wurfbewegung, weiß ich nicht, die kaum.
No dip.
Ja, no dip at all.
Sie, also, haben, jetzt, sie haben jetzt Batum und Korkmaz. Sie können das beide.
Ja.
Wenn sie jetzt noch, wer war das nochmal? Connaughton, glaube ich, noch holen. Der kann das auch.
Hat er auch keinen Dip?
Ja. Das ist das No-Dip-Set. Auch eine sehr passend zu unserer anfänglichen Diskussion.
Ja, ja. Auf jeden Fall, ja, Sixers. Auch League-Pass-Team eigentlich fast schon. Irgendwie durch. Allein wegen Maxi.
Ja, also abgesehen davon, dass die auch ständig im National TV sind, aber ja. Abgesehen davon
sind die auf jeden Fall
im League Pass Team.
Ja, ja, wen du gucken möchtest. Also wenn du sagst, okay, heute Nacht spielen die Sixers oder Sixers haben gespielt, ja oft in meinem Fall, dann guckt man da rein.
Ja, ja, absolut. Ich meine, ich bin mal gespannt, bin gespannt, aber sie geben ja wohl die, ich glaube jetzt am Wochenende oder am Freitag wird, glaube ich, ein Update erwartet, wie so die Prognose für Oubre ist. Also
ja.
So wie sich das anhört, hat er ja erstmal mega Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. Mhm. Das ist erstmal die Hauptsache, aber also wäre schon auch cool, wenn der demnächst zurückkommt, weil das war wirklich eine der besten Stories so der ersten paar Spiele. Also die ersten 8 war dabei, so gut war der ja noch nie in seiner Karriere. Der hat ja richtig, richtig stark gespielt. Also das wäre schon auch eine gute Sache, wenn der bald wieder eingreifen kann. Also mal schauen.
Absolut. Und vielleicht da auch noch mal ganz kurz Shoutout an Nick Nurse, weil, also, der kam jetzt dahin und hat echt die ganze Sache noch mal so ein bisschen, der ganzen Sache noch mal einen anderen Anstrich gegeben. Klar, Harden ist nicht mehr da und dann machst du es natürlich aus Prinzip oder grundsätzlich musst du ja. Aber, ja, es ist halt irgendwie, ich hätte es jetzt so nicht erwartet, dass die Sixers so ansehnlichen Basketball auch spielen.
Ja, haben die Raptors über die letzten Jahre auch nicht.
Eben.
Aber also ich finde es krass.
Wir haben auch keinen Tyrese Maxey.
Das stimmt. Aber Nurse erinnert mich optisch mittlerweile immer mehr an den jungen Tom Thibodeau. Also oder nicht ganz so jung. Aber ja, also bisher sieht das gut aus. Er und Ime duellieren sich wahrscheinlich dann am Ende um Coach des Jahres mit Carlisle und Missoula.
Ja. Malone? Wenn die so wenn Ding noch ein bisschen ausfällt oder ist
ja,
da
der
Jokic-Faktor zu groß?
Jokic wird wieder MVP.
Das ist quasi.
Aber schau doch an der Stelle an Michael Malone, der einen neuen Vertrag bekommen hat bei den.
Ja. Zu Recht. Wo siehst du die Sixers? Ich meine, momentan sind sie ja oben, die Bucks noch nicht und bei den Bucks muss man abwarten, aber siehst du sie als Finals-Kandidat oder fehlt da noch was für dich?
Ich glaube, etwas fehlt noch, also insbesondere halt noch ein zusätzlicher Decision-Maker. Also es gibt jetzt halt immer noch viele Possessions, wo Patrick Beverley den Ball nach vorne bringt oder dann Entscheidungen treffen muss. Und das finde ich einfach nicht gut. Also Patrick Beverley sollte offensiv in erster Linie in der Ecke stehen und offensiv Rebounds holen. Ich meine, das kann er ja auch echt ganz gut. Aber so als, ich finde, man hat schon das Gefühl, wenn er dann was entscheiden muss, dann stottert der Motor schon. Das ist halt einfach nicht seine Stärke. Und ich glaube, also Brockton finde ich ehrlich gesagt keine schlechte Idee, sondern die finde ich eigentlich ziemlich gut für die Sixers. Vielleicht halt noch einen zusätzlichen, einen kräftigen Forward oder so. Dann würde ich da jetzt mal nichts ausschließen. Ich meine, bisher sieht das Duo Embiid Maxey auch besser aus als das Duo Giannis Lillard. Würde ich jetzt auch nicht zwingend davon ausgehen, dass das ewig so bleibt. Aber wer weiß, vielleicht bleibt es ja auch so. Insofern, ich glaube, bisher wäre mein Eindruck schon, dass Boston das beste Team hat, auch in Sachen Playoffs. Das war vor der Saison mein Tipp. Und bisher habe ich jetzt auch noch nichts gesehen, was mich davon abbringen sollte. Und bisher trennt jetzt Philly und Milwaukee. Also bisher hat Milwaukee mir noch nicht gezeigt, warum ich die jetzt zwingend viel höher einschätzen sollte als die Sixers. Sondern würde ich eher denken, wahrscheinlich gehören die im Moment eigentlich in eine Gruppe und bisher hat Philly den besseren Eindruck hinterlassen. Und damit sind sie dann natürlich auch ein Finals-Kandidat, aber das ist alles noch ein bisschen früh.
Wäre eigentlich witzig, wenn eigentlich im Endeffekt ein Trade der Auslöser gewesen wäre, dass alle drei Top-Teams im Osten noch ein Stück stärker werden. Also quasi,
Lillard
geht nach Portland. Naja.
Also bisher sind sie kein
Ticken besser. Aber willst du jetzt nach 10 Spielen schon Haken drunter machen?
Nee, das will ich nicht. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass ich diese Aktivitäten aus Bucks Sicht nicht ganz so euphorisch gesehen habe wie viele andere und mich bisher sehr wohl damit fühle. Sehr, sehr, sehr wohl.
Okay. Ich bleibe optimistisch. Ich bleib optimistisch, aber wenn wir sagen, diese Lillard-Trade hat quasi, war der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat, darüber Holiday landet in Boston, weil vorhin Portland, dafür Brockton nach Portland und dann landet aber Brockton am Ende noch in Philly, wäre witzig.
Weil und Miami wird sie alle drei aus den Playoffs rausschmeißen.
Nein.
Doch, erste Runde Milwaukee, zweite Runde Philly, dritte Runde Boston.
Ja, not gonna happen.
Jaime Jaquez Junior, Finals MVP.
Oder Zach LaVine.
Ach komm.
Aber wahrscheinlich wollen sie nicht mal Nikola Jovic für Zach LaVine traden, sondern bieten irgendwie zwei Second-Rounder und weiß ich nicht, Saisonkarten in der letzten Reihe in der Arena oder sowas.
Wahrscheinlich. Parkplatz vor der Halle.
Ja. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu zwei Teams noch schnell. Wir sind schon relativ lang unterwegs, ne? Aber jetzt, wir haben ja gesagt, wir reden über zwei Teams, bei denen es noch nicht so läuft. Also, wie gesagt, Lakers ist so ein bisschen, ne, 3 in Folge gewonnen, waren bei 3-5, jetzt stehen sie bei 6-5 und haben auch schon die eine oder andere Verletzung. Also Jared Vanderbilt zum Beispiel noch gar nicht gespielt. LeBron war mal raus für ein Spiel. Davis hatte mal Hüfte. Gabe Vincent ist immer raus. Du hast Austin Reeves angesprochen, der zuletzt jetzt auch nicht gestartet ist. Beziehungsweise gegen die Suns durfte Cam Reddish starten. Wie hast du die Maßnahme so wahrgenommen? Also ist es so ein Ding, okay, du hast halt ja in der ersten fünf sehr, sehr viele Leute, die den Ball in der Hand haben, wirklich da mit Reeves, mit Russell, mit LeBron natürlich. Und dann möchtest du den Ball natürlich auch irgendwann eventuell zu Davis bringen, je nachdem, wie es gerade läuft. Und gleichzeitig so dieses Ding mit der Second Unit, wenn Reeves dann wirklich der primäre Ballhändler ist, dass er dann mehr seinen Rhythmus finden kann, so ein bisschen auch das Spiel mehr über ihn läuft und es für ihn dann eher dann so ein bisschen besser reinkommt. Konntest du es nachvollziehen, irgendwie den Tausch?
Kurzfristig ja. Ich denke, das war, also wie du schon gesagt hast, eine Maßnahme, um auch ihm in jeweiligen Spielen ein bisschen besseren Rhythmus zu geben. Also hat ja bisher auch ganz gut funktioniert. Also gegen Memphis war das jetzt das dritte Spiel in Folge, wo er von der Bank kam. Da hat er echt einen guten Eindruck gemacht, hat jetzt auch mehr Würfe getroffen. Langfristig bin ich mir halt nicht so sicher, weil ich denke eigentlich so für die Ambitionen der Lakers stand jetzt, ist er eigentlich schon ihr drittwichtigster Spieler und das ist dann erstmal nicht ideal, ihn auf die Bank zu setzen, weil du ja letztendlich schon auch ein sehr großes Interesse daran hast, dass er die perfekte Harmonie mit James und Davis hat. Und das, also, dass es eigentlich ein bisschen weniger darum geht, ob D'Angelo Russell die hat. Aber deswegen hätte ich das jetzt auch nicht verkehrt gefunden, den von der Bank zu bringen. Vielleicht ist es da so ein bisschen der Gedanke dahinter gewesen, der ist ein willigerer Volume-Shooter, als Reeves es Stand jetzt ist. Deswegen macht das irgendwie ein bisschen mehr Sinn, ihn mit den anderen beiden zu haben. Die Lakers haben halt einfach nach wie vor kein gutes Spacing. Aber ja, dass man das halt irgendwie so erstmal ein bisschen verändern musste, finde ich schon irgendwie okay. Ich bin mir nur einfach nicht sicher, ob es sinnvoll war, dann Reeves rauszunehmen oder ob man nicht hätte Russell rausnehmen sollen. Aber die Resultate waren ja jetzt gut. Also die drei Spiele, wo sie das gemacht haben, haben sie gewonnen. Ich meine, gut, ein Sieg war gegen Portland und einer gegen Memphis. Da muss man jetzt auch dann, vielleicht ist es nicht ganz groß hängen, gegen Memphis haben sie jetzt auch 22 Dreier getroffen. Davor, ziemlich geile Statistik, haben sie in 10 Spielen der Saison kein einziges Mal mehr Dreier getroffen als ihr Gegner, was einem eigentlich alles über ihre Offense sagt, was man wissen musste. Aber in dem Spiel sind sie dann natürlich komplett eskaliert. Und dann sieht das natürlich auch sehr gut aus. Aber weiterhin ist es, finde ich, so, dass man sich jetzt, also dass die Offense noch nicht so richtig überzeugt und dass man ja irgendwie so ein paar Sachen, die sie in der Offseason gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen höher gewichtet hat, als sie waren, weil es halt einfach die Lakers waren und man jetzt, also sie eigentlich immer noch das Thema haben. Sie haben ziemlich viele Spieler, die irgendwie involviert sein wollen, ziemlich viele Spieler, die auch werfen wollen, aber nicht jeder davon ist irgendwie so wahnsinnig verlässlich und die ganze Rotation wirkt für mich jetzt noch nicht so komplett austariert, aber ich meine, du hast schon gesagt, also Vanderbilt war jetzt noch gar nicht dabei. Sie haben trotzdem sehr viel ja irgendwie mit drei großen Leuten auf dem Feld gespielt, was schon auch irgendwie interessant aussieht. Man opfert dadurch natürlich auch ein Stück weit Offense für Defense, aber man kann jetzt bisher auch nicht sagen, dass die Defense konstant gut aussah. Also es ist halt irgendwie einfach ein bisschen wackeliger Start, glaube ich. Aber auch nichts, wo ich mir jetzt die ganz großen Sorgen drum mache.
Ja gut, am Ende bei den Lakers, wie letztes Jahr, also da sah es ja Richtung Jahreswechsel, sah es ganz mau aus und dann irgendwann sind sie ins Rollen gekommen und dann es geht am Ende ja wirklich um die Playoffs. Ich meine, es ist schon natürlich interessant, dass du halt diese Problematik nicht ganz wegkriegen. Also man hat ja schon so ein bisschen, du hast ja auch mal wieder eingeworfen, so okay, Vincent, die Wahrnehmung von ihm als Shooter ist besser als die Realität. Und trotzdem haben sie es ja versucht, auch mit Wood zum Beispiel. Aber es ist halt schon, ich habe auch mal so den Eindruck, es ist halt auch so ein bisschen so Pseudo-Spacing. Also Prince zum Beispiel ist halt, kann dir schon deine Dreier treffen und wenn er heiß läuft, aber es ist halt jetzt nicht so dieser verlässliche Dreierschütze, den du da hast, wo du dich drauf verlassen kannst, bei dem die Defense halt auch sagt, okay, da müssen wir halt auf den Füßen stehen.
Ja, Cam Rittich genauso.
Genau, ist halt, und das sind auch so Spieler, wo du sagst, boah, bei anderen Teams sagst du, okay, die holen den jetzt, und mein Lex ist so, wenn das mal kein Stil war. So, das ist echt so.
Gabe Vincent also, übrigens bisher einen von 14 Dreiern getroffen, hat aber auch nur in 4 Spielen mitgemacht.
Ja gut, okay.
Aber einen von 14 ist trotzdem brutal.
Das ist brutal und es kann aber alles noch sein. Und ich, ja, Lake, ich glaube, so richtig abschreiben bringt nichts. Erst, also wenn sie raus sind. Also irgendwie ja. Was.
Und positive Sache, Anthony Davis ist defensiv immer noch relativ gut. Hat jetzt gegen Memphis mit Fro gespielt und ziemlich dominiert. Also vielleicht sollte er das einfach so beibehalten. So der Einschüchterungsfaktor ist auf jeden Fall wesentlich größer als mit Cornrows. Das ist meine Analyse zum Thema Anthony Davis.
Zum Thema Anthony Davis. Ja, finde ich sehr, sehr stringent. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. LeBron?
Alt, aber explosiv, finde ich. Also sieht, finde ich, spritziger aus als in den Playoffs, was aber auch ein bisschen zu erwarten war, weil er auch da nicht so ganz gesund war.
Es ist halt. Er hätte sich eigentlich einen Fuß fünfmal brechen lassen müssen und dann neu zusammenflicken.
Hätten sich abschneiden lassen müssen und auf den Straßen nach einem zweiten Fuß suchen müssen.
Ja.
Das wäre eigentlich, also Ärzte hätten das empfohlen, nicht zu spielen. Also ganz klar. Nee, aber also ich finde, bewegt sich gut. Das ist erstmal die Hauptsache. Spacing um ihn herum wäre trotzdem cool. Aber.
Zach LaVine oder was?
Wie gesagt, ich finde die Lakers, auch weil sie halt einfach eine Historie haben von lass uns mal was machen während der Saison. Letztes Jahr hat es gut funktioniert. Davor nicht immer, aber lass uns mal was Großes machen. Ich würde es nicht ausschließen.
Nee, ich auch nicht.
Es ist jetzt auch einfach nicht so, dass D'Angelo Russell als dein dritter Scorer so ideal ist für die Lakers, meiner
Meinung nach. Ja, aber es ist vielleicht auch nicht so, und das aus meinem Mund, dass D'Angelo Russell als das Centerpiece eines Trades um deinen vielleicht oder deinen zweitbesten Spieler dir unbedingt das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.
Da würde sich doch für dich ein Kreis schließen.
Es würde sich für mich tatsächlich irgendwie einen Kreis schließen, aber es ist jetzt nicht, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen offen gehalten, glaube ich, den Kreis. Ja. Aber du machst dir aber keine Sorgen um die Lakers.
Nee, stand jetzt nicht. Also es gibt da halt so ein paar hacklige Sachen. Aber teilweise war es.
Da wusste man auch, dass sie da sind, oder? Also es ist
bei halt manchen Sachen. Ich muss schon sagen, ich dachte nicht, dass Austin Reeves zum Start der Saison solche Probleme haben würde. Ja, das überrascht mich schon ein bisschen, aber alles andere ist irgendwie, sind halt einfach ein bisschen Startschwierigkeiten und.
In Chicago läuft es dann besser.
Ja, genau.
Ja. An der Seite von Patrick Williams. Das wird noch ein Tandem, mein Freund. Ich glaube, die Lakers sind halt auch, wirklich so ein Playoff-Team, das dann so Matchup-mäßig, das dann so ein Matchup richtig annimmt und auffressen kann, sozusagen. Von daher warten wir da einfach mal ein bisschen ab, wie es weitergeht und schauen eine Kabine weiter sozusagen zu den Clippers. Die haben jetzt mittlerweile sensationellst 6 Spiele in Folge verloren, noch kein Spiel gewonnen mit James Harden, haben es sogar geschafft, gegen die Memphis Grizzlies zu verlieren, haben wir eingangs schon gesagt, die jetzt auch nicht wahnsinnig oft irgendwie als Sieger vom Parkett gehen, aber jetzt, vergangene Nacht gegen die Nuggets, sah es dann doch irgendwie besser aus, oder?
Es war ein besseres Spiel, auf jeden Fall. Sie haben jetzt dadurch dann auch zweimal in Folge noch einen Vorsprung im letzten Viertel verzockt, aber das war wenigstens diesmal auch gegen eine gute Mannschaft und es sah insgesamt ja schon besser aus. Immer noch nicht richtig geil, aber Harden war diesmal nur -3 und nicht -28 wie davor. Ist jetzt dann natürlich trotzdem über 5 Einsätze, die er bisher hatte, glaube ich, bei -70 bei den Clippers, was schon echt eine hohe Zahl ist, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie jetzt zumindest irgendwie sie die Balance teilweise ein bisschen besser gefunden haben, offensiv.
Ja, es hat irgendwie jeder so ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt, ne? Also so dieses, also auch Kawhi dann am Ende, also bei Kawhi hatte ich so den Eindruck, hat immer noch nicht so den Rhythmus gehabt. Also wie wir es eigentlich auch schon, wie man sich's schon hätte denken oder ausmalen können, dass Kawhi vielleicht der Rhythmus ein bisschen abgeht und Paul George gleichzeitig halt irgendwie so mit einer derjenigen ist, die da am schnellsten mit der ganzen Situation, mit der ganzen neuen Situation irgendwie zurechtkommen. Bei dem läuft es ja eigentlich relativ gut, aber ich fand jetzt auch, dass sie da irgendwie so ein bisschen, dass es ein bisschen mehr nach ja, funktionierendem Team ausgesehen hat. Klar, man ist da irgendwie gern schnell bei der Schadenfreude irgendwie gerade so nach dem, was sich Harden geleistet hat die letzten Jahre, aber im Endeffekt ja, ist das, glaube ich, also wenn man nüchtern drüber nachdenkt, klar, so eine Niederlage gegen Memphis zu Hause ist natürlich bitter. Du hast die Zahlen von Harden angesprochen. Das ist natürlich extrem bitter. Bewerten lässt sich's in meinen Augen aber einfach noch nicht, weil es einfach, also das muss Work in Progress sein, gerade weil die Spielertypen auch so so individuell, so speziell, so besonders sind. Und dann kann es immer noch sein, dass wir am Ende der Saison dastehen und die Clippers irgendwie vielleicht gerade so auf 6 reingehen oder vielleicht sogar ins Play-In müssen. Und wir uns dann fragen, so, so richtig hat es nicht funktioniert, weil zum Beispiel jetzt, und da bin ich mittlerweile wirklich, das ist so ein Ding, wo ich wirklich gespannt bin, wie Harden und Kawhi zusammenkommen. Also wie es gelingt, also waren wir am Anfang schon gespannt, aber jetzt so nach ein paar Spielen hat man es noch mehr gesehen, dass Kawhi dann auch wirklich seinen Rhythmus bekommt und sich nicht die Würfe so sehr nehmen muss, wie es dann teilweise, zumindest für mich dann teilweise der Fall war. Und wie, ja, und das kann man, glaube ich, aber erst in ein paar Monaten sehen tatsächlich, weil das einfach zu frisch ist. Und am Ende kann es aber auch noch funktionieren. Und dann sehen wir sie in den Conference Finals.
Kannst du dir das vorstellen, dass sie in die Conference Finals kommen? Jetzt mal ganz
Stand jetzt,
direkt gefragt.
Stand jetzt nicht. Aber ich konnte es mir letztes Jahr auch bei den Lakers nicht vorstellen. Auch nach den Trades nicht.
Okay. Das, ja, also das Gegenbeispiel kann ich nachvollziehen. Ist jetzt halt die Frage, ob man davon ausgehen kann, dass das jetzt jedes Jahr passiert, sowas in der also, Art.
Doch, auf jeden Fall, das ist die neue Norm.
Ich glaube, also vor allem kann ich mir halt auch vorstellen, dass der Westen dieses Jahr besser ist als letztes Jahr, ne? So, da war,
ja.
Das hat da vielleicht schon auch ein bisschen mit dazu geführt, aber, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also natürlich ist da viel Talent vorhanden bei den Clippers. Aber ich bin mir einfach, also ich komme am Ende immer wieder an das gleiche Problem. Selbst wenn ich jetzt in dem Spiel fand, es sah ein bisschen besser aus. Also es gab eine, auch von Harden, etwas mehr Bereitschaft, dann auch mal Würfe zu nehmen. Also Catch-and-Shoot-Würfe. Bei George sowieso, aber also das ist schon ein wichtiger Fortschritt. Aber am Ende, denke ich, komme ich halt immer wieder an das Problem, dass die Skillsets beziehungsweise die Sachen, die Leute dann am Ende von Spielen machen wollen, halt sich teilweise doch sehr überschneiden. Und ich mir einfach nicht sicher bin, so, wenn es dann am Ende um enge Spiele geht, will ich dann wirklich, dass Harden den Ball in der Hand hat? Im Moment, also auch in diesem Spiel hatte ich das Gefühl, eigentlich sah die Offense am besten aus, wenn es halt von Paul George initiiert wurde. Und das ist ja eigentlich nicht der Spieler, wenn du für 2 Hall of Fame Guards getradet hast und dann auch noch Kawhi Leonard hast. Das ist jetzt auch nicht Paul George, der am Ende wahrscheinlich am meisten Verantwortung haben wird. Und wie positionierst du Harden? Ist Westbrook dann in diesem voll maximierten Szenario, ist er dann überhaupt noch da? Oder spielt er dann für eine andere Mannschaft? So, das war, also Tyronn Lue staggert ja Harden und Westbrook jetzt schon ziemlich konsequent durch. Ist das dann was den beiden auf Dauer taugt, wenn einer, also wenn es halt im vierten Viertel immer irgendwann den Haken gibt und dann kommt jetzt wieder der andere und dann musst du wieder raus, egal ob dein Team gerade besser ausgesehen hat. Ich meine, das war jetzt gegen Denver und vorher auch gegen Memphis ja der Fall, dass teilweise Lineups mit Westbrook eigentlich die Clippers so ein bisschen zurück ins Spiel geholt haben oder ihnen eine Führung verschafft haben und dann wurde er trotzdem ausgewechselt aus Spacing-Gründen und dann haben sie es noch verloren. So, wie angenehm ist das als Dynamik so weiterhin für das Team? Das finde ich halt voll, also das sind für mich schon ziemlich große Fragen. Aber wenn man es jetzt umdrehen will, was ich halt also einigermaßen positiv finde jetzt über die ersten Spiele und also klar, die Resultate sind mies, aber defensiv zumindest im Halbfeld sieht es jetzt gar nicht so blöd aus. Also da habe ich das Gefühl, das kriegen sie einigermaßen hin sogar. Transition ist halt schlimm und Offense ist immer noch nicht gut, aber vielleicht denkt man sich bei dem Talent, was sie da haben, auch erstmal Defense in den Griff kriegen, weil Offense wird schon und nimmt so den Trade-off. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie bei mir sind es einfach zu viele Fragen, was diese Leute angeht, wo ich mir dann einfach nicht sicher bin, ob das jemals so richtig, richtig gut zusammenpassen wird.
Ja, das geht mir schon ähnlich. Also es ist jetzt halt echt, man hat jetzt noch nicht wahnsinnig viel Positives gesehen, aber wie du sagst, es gibt vielleicht so ein bisschen, ja, zumindest mal kleine Ansatzpunkte, dass es besser laufen kann. Aber ich bin jetzt auch eher an dem Punkt, an dem ich sage, mal sehen. Aber es ist halt, du hast doch das Talent angesprochen und ich weiß nicht, inwieweit es kompatibel ist. Vielleicht sind bei mir auch ein bisschen mehr Fragezeichen mittlerweile, inwieweit es kompatibel ist. Also gerade halt eigentlich bei den für mich 2 zentralsten Leuten, nämlich halt dein Point Guard mit Harden und Kawhi, deinem eigentlich besten Spieler. Und das ist halt eigentlich eine Situation, die du ja nicht unbedingt haben willst. Aber keine Ahnung, vielleicht macht es auch irgendwann Klick. Also ich will da gar nichts ausschließen. Es ist einfach nur, ja, bis jetzt sieht es noch nicht so aus. Es ist jetzt natürlich wie eine Plattitüde, ja, einfach mal abwarten und gucken, ne? Aber mehr habe ich gerade irgendwie nicht, weil der Start natürlich schon maximal mies war. Jetzt aber wirklich die Nuggets, klar, ohne Murray ist es bei den Nuggets auch etwas komplizierter alles und sie hatten Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen. Und da, ja, es ist vielleicht eine sehr langsame Entwicklung, aber die Fragezeichen oder die Problematiken, die du angesprochen hast, die vielleicht auch nicht so einfach zu beheben sind, sind auf jeden Fall da. Und dann ist halt die Frage, ob man das hinbekommt und ob das Richtung Playoffs hinbekommt, ob man das in der Zusammensetzung hinbekommt, ob man, wie du sagst, ob Westbrook dann irgendwann doch nochmal getradet wird, ob man es irgendwie anderweitig versucht. Ich meine, wahnsinnig viele Möglichkeiten haben sie ja dann irgendwie mit was, zumindest was Picks angeht, nicht mehr. Also von daher, ja, es ist, sie haben sich sicherlich anders vorgestellt, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass ihnen bewusst war, dass es ein sehr langer und auch schmerzhafter Prozess sein könnte.
Ja, ich meine, gerade bei den ersten Spielen hatte ich das Gefühl, obwohl sie eigentlich ja seit Monaten wussten, dass das passieren könnte, hatten sie sich erschreckend wenig darüber Gedanken gemacht, wie das dann aussieht, wenn sie mal alle zusammenspielen. Also das fand ich schon teilweise erschreckend, aber da war jetzt, wie gesagt, dieses Spiel gegen Denver schon zumindest ein Schritt nach vorne. Also es gibt da auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die sie klären müssen. Ich meine, hier haben sie jetzt gar nicht mit einem Backup-Center gespielt, weil also Diabate nicht eingesetzt wurde. Plumlee ist ja verletzt und es hat dann Zubac hat 26 Minuten gespielt und ansonsten war es halt viel, viel Tacker auf der 5. Das sah jetzt in dem Spiel tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Weiß ich aber auch nicht, ob das dann auf Dauer so ideal ist oder ob sie halt gucken müssen, ob sie auf diese Plumlee-Verletzung halt noch reagieren und noch einen zusätzlichen Big reinholen. Weil ich meine, bei Harden ist halt schon ein Ding, der braucht mittlerweile schon jemanden, der für ihn gute Screens setzt, habe ich den Eindruck. Und das dann nur von den Guards Wings zu fordern, ist vielleicht auch nicht das Richtige. Also ihm würde man vielleicht auch noch mal mehr dadurch helfen, dass man da noch einen zusätzlichen Big mit reinholt. Aber mal schauen. Also ich könnte mir schon auch vorstellen, dass die Clippers da noch irgendwas machen. Es ist halt, wie du schon meintest, es ist halt ein bisschen bitter, wenn man
Daniel Theis.
So, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, aber eigentlich, das ist halt jetzt auch nicht unbedingt jemand, der die richtig ideale Länge mitgibt, die vielleicht auch ganz gut wäre, aber.
Wir warten einfach mal ab, würde ich sagen, und schauen, was so passiert und kommen dann hiermit auch zum Ende, weil wir haben lang gesprochen und wir haben vieles besprochen, wir haben fachfremd angefangen, wir sind diverse Teams durchgegangen. Wir haben über die Bulls gesprochen, ganz wichtig. Und deshalb bedanken wir uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön. Und solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein und gern öfter zuhören, könnt ihr machen. Könnt uns gerne abonnieren bei Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, überall, wo ihr Podcasts hört. Und ihr könnt uns natürlich folgen bei X und bei Instagram. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.